Herzlich willkommen hier bei AquaOwner Aquarium Talk, dem Podcast von und mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Damit auch wieder herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge und natürlich wieder mit Steffi heute mit dabei.
Ja, hallo.
Und heute wollen wir einmal über das Thema Fehler sprechen.
Ja.
Was alles so an, ja, unpassenden Dingen passiert ist im Laufe unserer Zeit und auch im Laufe eurer Zeit, denn ich habe im Vorfeld über Instagram einmal rumgefragt, was ihr alles so für Fehler gemacht habt und ob ihr die mit uns teilen wolltet. Und da kam eine ganze Menge zusammen, das habe ich zum Teil so ein bisschen zusammengefasst, da werden wir dann im Laufe der Zeit auch noch drüber sprechen heute.
Ja, ich wollte mich tatsächlich einmal bedanken für die ganz vielen netten Kommentare. Das mit den Katzenbildern werden wir besser machen, also wenn sie jetzt irgendeinen Unsinn machen, ich habe mich nämlich dafür eingesetzt, dass die Tür weiter offen bleibt, dann liefern wir auf jeden Fall Material nach, versprochen. Kritik kam an. Und ja, wir haben uns das grundsätzlich so gedacht, wenn ein Gast da ist, dann kommt es ein bisschen darauf an, was für ein Gast das ist, weil ich glaube, mit einigen Leuten kannst du dich besser alleine unterhalten, da habe ich dann nichts beizutragen, aber eventuell können wir das auch zu dritt machen, genau. Da gucken wir mal so ein bisschen, wer der Gesprächspartner ist.
Mhm. Aber ich habe mich auch sehr darüber gefreut, dass die Leute dich so positiv aufgenommen haben.
Ja, ich
mich
auch.
Das freut mich nämlich auch.
Ja, mich auch.
Okay, also wir haben uns überlegt, dass wir am Anfang so ein bisschen darüber reden wollen, was wir alles für Fehler gemacht haben. Gerade am Anfang natürlich mit unseren Aquarien.
Ja, und da habe ich schon Dinge über Tobi gelernt, die ich nicht wusste, obwohl wir uns bestimmt schon 15 Jahre kennen.
Ja, dass meine Eltern ein Aquarium
haben. Exakt.
Ja.
Das war mir nicht bewusst. Und du hast das letzte Folge, wo ich darüber erzählt habe, dass ich ja auch mit Aquarien aufgewachsen bin. Da hast du keinen Ton gesagt.
Ne, das stimmt. Ja, weiß ich, da ging es um dein Aquarium bei deinen Eltern. Also, nee, genau. Aber also meine Eltern hatten auch tatsächlich immer ein Aquarium da stehen, zumindest seit wir das eigene Haus haben. Da war ich 7. Und das wurde dann aber irgendwann tatsächlich abgeschafft. Ich weiß auch leider nicht, warum. Hm. Also vermutlich, weil keiner mehr Lust hatte, sich darum zu kümmern. Aber das muss dann so bis, weiß ich, bis 16, 17, 18 stand das vermutlich dann noch da. Das war auch so ein normales 80 Zentimeter, 112 Liter Becken. Da hatte ich aber nie was selber mit zu tun. Also das stand halt immer im Wohnzimmer und ich habe mir das angeguckt und Elvis darf nicht übers Mischpult laufen. Aber mehr habe ich damit nicht getan. Also ich habe da keine Aktivität mit gehabt, anders als du, ja. Und das leitet ja auch schön zu dem ersten Punkt so ein bisschen über, auf den du zu sprechen kommen wolltest, beziehungsweise deine Fehler als Kind.
Damit ja, ich habe dich Kind aber eigentlich voll unterbrochen, weil du wolltest eigentlich gerade erzählen, wie wir die Folge aufbauen wollten. Also ich übernehme das einmal kurz.
Schon gesagt?
Nee, ich glaube, ich habe dich mittendrin unterbrochen.
Okay.
Also wie du gerade schon sagtest, wir wollten erst über unsere eigenen Fehler sprechen, dann über die Instagram-Nachrichten und dann wollten wir ein bisschen darüber sprechen, was ist überhaupt ein Fehler, sollte man aus Fehlern von anderen lernen und so weiter. Und ja, ich wollte direkt einsteigen mit Kinder und Aquarien. Ich hatte ja schon erzählt, dass ich auch bei einem Aquaristikladen arbeite und wenn ihr letzte Folge zugehört habt, dann wisst ihr, dass ich wenig Ahnung von Aquaristik habe und dann werdet ihr euch fragen, aber warum, was tut sie da? Ja, keine Sorge, ich stehe nicht im Verkauf, ich muss Gott sei Dank niemanden beraten, ich mache ungefähr das gleiche, was Tobi auch macht, nämlich YouTube-Videos und ich stehe da auch nur hinter der Kamera und da begab es sich, dass ich auch schon sehr, sehr viel lernte, nämlich was ich alles falsch gemacht habe. Und eines der Themen, die ganz dick auf unserer YouTube-Videoliste stehen, ist nämlich auch Kinder und Aquarien. Und ich hatte ja, wie gesagt, schon erzählt, dass ich mit Aquarien aufgewachsen bin, aber anders wie du war ich nicht ein sehr freundliches Kind, was wenig Scheiße gebaut hat. Und mir ist dann das passiert, was, glaube ich, viele Eltern mit Kindern und Aquarien nachvollziehen können. Nämlich das, ach, ich möchte die Fische füttern, die Dose genommen, ups, war vielleicht doch ein bisschen Futter. Naja, dann haben sie jetzt halt ein großes Essen und am nächsten Tag war das Wasser, ja, milchfarben und die Fische tot.
Mhm.
Und das tut mir bis heute noch sehr, sehr, sehr leid.
Ja, überfüttern generell auch etwas, wo man aufpassen muss, nicht zu viel füttern, aber mit Kindern natürlich nochmal mehr. Ne? Das heißt dann auch am ehesten wahrscheinlich Futter wegstellen. So, jetzt haben die Katzen einmal Streit, jetzt müssen wir einmal kurz eingreifen. Aber ja, das heißt auf jeden Fall Futter wegstellen als Elternteil, beziehungsweise dann füttern vielleicht nur mit Aufsicht. Ansonsten ist es natürlich schwierig, natürlich werden die Kinder auch ohne Aufsicht an das Aquarium gehen, aber zumindest, dass dann das Futter nicht in Reichweite steht.
Ja, Kinder gehen natürlich ohne Aufsicht an ein Aquarium. Ich meine, die wohnen ja da. Aber es ist immer ein guter Tipp, das Kind das Futter tatsächlich nur entweder aus dem Deckel nehmen zu lassen, also dass man als Erwachsener das Futter schon in den Deckel schüttelt oder das Kind wirklich nur mit den Fingern eine Prise aus der Dose nehmen lässt und nicht einfach, wie wir Erwachsenen das ja auch gerne machen, Dose nehmen, top, top, top und was da reinschütten, ne? Weil das kann ganz schnell schief gehen, weil so eine Dose ist groß und Kinderhände sind klein.
Ja, stimmt.
Und wenn das Futter einmal drin ist, kriegt man es auch nicht mehr gut wieder raus.
Aber das war ja dann, also es war ja nicht dein eigenes Aquarium, es war halt das von deinem Papa, ne?
Das hat es für die Fische nicht besser gemacht.
Nein, nein, natürlich, aber ich wollte nur kurz einmal erklären, ob du zu dem Zeitpunkt schon ein eigenes Aquarium sozusagen hattest.
Nein, tatsächlich nicht. Hm? Erst als ich ausgezogen bin. Hm. Und zweiter Fehler, in Anführungszeichen, also zweite häufige Sache, die sehr häufig mit Kindern passiert. Ich kann das als Erwachsene auch immer noch nachvollziehen, aber diese Scheibenmagneten, die üben auf Kinder eine riesige Anziehungskraft aus. Und das Problem ist, wenn man gerade Kies zum Beispiel unten drin hat oder Sand, der Scheibenmagnet da drauf fällt, man nimmt ihn wieder auf und dann hat man noch ein Körnchen an der Scheibe und dann einmal mit dem Magneten da drüber geht, hat man die wunderschönsten Kratzer in der Scheibe. Das kann man natürlich auch vermeiden, indem man diesen Putzermagneten einfach rausnimmt.
Ja.
Es muss ja nicht mal einer mit Klinge sein. Ja, aber ich meine, sie sind natürlich schon sehr praktisch und das macht Kindern ja auch Spaß. Und das ist ja auch so, gerade als Elternteil, wenn du ein Hobby hast, du möchtest ja auch, dass sich dein Kind dafür begeistert. Also ich würde das wollen als Elternteil.
Und wir haben ja jetzt auch zuletzt selber noch gesehen, was Aquarien für eine Anziehungskraft auf kleine Kinder ausüben.
Ja, das stimmt.
Also von daher, das ist natürlich etwas,
was positiv ist. Wir haben ein kleines Kind unter einem Jahr in der Familie und das ist jetzt schon total fischbegeistert und wir finden das total super. Es muss schön so weitergehen, wir werden das fördern.
Ja, ich glaube, mein erster Fehler war im Grunde der Klassiker, dass man einfach uninformiert an so ein Thema rangeht.
Ja.
Weil ich habe halt mein erstes Aquarium, mein erstes eigenes Aquarium halt geschenkt bekommen. Es war ein 30-Liter-Cube und in diesem 30-Liter-Cube war erstmal halt auch Plastikeinrichtung drin, so ein SpongeBob-Ananas.
Das ist ja per se nichts Schlimmes.
Das ist erstmal nichts Schlimmes natürlich. Was aber halt.
Ich lästere da nur immer drüber, weil du immer über die Leute mit der Plastikeinrichtung lästerst.
Ja, das stimmt. Ich lästere aber da auch nicht drüber.
Nein.
Ich würde es einfach nur nicht mehr machen mittlerweile. Ja. Aber was natürlich schlimm war, war einfach der massive Fehlbesatz, weil in diesem 30-Liter-Cube waren halt, ich meine, drei relativ große Antennenwälse. Guppies auf jeden Fall.
Ich meine auch Neons.
Du hast vorhin Neons gesagt, wir hatten da vorher schon kurz drüber gesprochen, jetzt noch vor diesem Podcast, es waren keine Neons, es waren Mollys.
Mollys sogar, ja. Oh Gott.
Ich glaube zwei oder drei. Halt auch immer nur so super wenig Tiere, ne? Also irgendwie so vier Guppies und drei Mollys oder so, was ja auch als Gruppe schon überhaupt nicht passt. Aber dann in den 30 Litern natürlich noch viel, viel weniger. Mhm. Und da warst du nämlich diejenige, die das dann bei mir zum ersten Mal gesehen hat zu dem Zeitpunkt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Fische auch genommen hast.
Ja, das kann gut sein. Auf jeden Fall, danach wurde die Fischhaltung verbessert.
Ja.
Man muss dich jetzt aber ein bisschen in Schutz nehmen, weil du hast dieses Aquarium aufs Auge gedrückt gekriegt und danach hast du ja angefangen, dich zu informieren.
Ja gut, ich meine, ich konnte mich ja schon frei entscheiden, nehme ich das jetzt oder nicht. Ich hätte ja auch sagen können, nee, weiß ich nichts drüber, ich möchte mich da erst drüber informieren. Auf der anderen Seite wäre es dann halt vermutlich, also dann würde ich leider vermuten, dass die Fische dann entsorgt worden wären, was vielleicht auch nicht der bessere Ausgang dann war.
Ja.
Also ist halt schwierig sowas dann, wenn man da so schnell dann reingestoßen wird.
Ja, aber so oder so möchte ich dich da ein bisschen in Schutz nehmen, weil danach hast du dich informiert und danach ging es den Fischen ja auch besser. Und ich finde, das ist auch eine Sache, die wir mitnehmen sollten. Fehler sind ja nicht dafür da, dass man da einfach draufhaut und sagt, da hast du einen Fehler gemacht und da immer wieder drauf rumreitet, sondern dass man sagt, guck mal, das könnte man verbessern und wenn derjenige das verbessert, und da muss man halt selber auch mit seiner Kommunikation ein bisschen aufpassen, was man wie formuliert, dann ist doch allen geholfen. Das ist doch wunderbar und das hast du ja in dem Fall getan.
Ich denke, dann werden wir auch im Laufe der Folge vielleicht noch so ein bisschen differenzieren müssen, was ist ein Fehler, der halt problematisch für das Tierwohl ist und was ist ein Fehler, der vielleicht einfach nur aus Faulheitsgründen für einen selber ein bisschen nervig ist.
Ja, ich meine, wenn du Algen hast, ja, ist dann halt optisch nicht schön, aber ist ja auch ehrlicherweise kein Problem.
Ja, ja, das war, also damit fing es bei mir sozusagen an. Was dann aber auch Grund genug war, sich halt sehr schnell zu informieren. Also das ist natürlich auch so ein Punkt, ne? Wenn man dann gesagt bekommt, so, ey, das geht gar nicht aus den und den Gründen und man selber das ja überhaupt nicht verifizieren kann, weil man es einfach nicht weiß, dann ist das ja auch der perfekte Einstieg zu sagen, okay, gut, dann fangen wir jetzt einmal wirklich unten an.
Ja, wir hatten letzte Woche auch schon so ein bisschen das Thema Überbesatz angeschnitten, weil ich glaube, man ist das auch gewohnt, sehr volle Aquarien zu sehen, wenn sie irgendwo gezeigt werden, gerade in Zoos oder Zooläden. Ich glaube, das ist nochmal was anderes als diese Privathaltung. Und es gibt ja auch keine, also zumindest meines Wissens nach, keine verlässliche Quelle. Es gibt ja immer diese Aussage, 1 Zentimeter pro Fisch, pro Liter und so weiter. Also es gibt ja da so ein paar Faustregeln. Ja, und aber,
halt das Gutachten aus den 90ern.
Ja, es gibt ja auch keine verlässliche Regel, was ist jetzt groß genug? Und das merke ich auch in der Facebook-Gruppe immer, dass immer viel Diskussion ist. Also Besatzdiskussionen sind in vielen Facebook-Gruppen verboten. Genau aus solchen Gründen, weil was der eine zu groß oder genau richtig empfindet, das geht halt auseinander. Beispiel Betta. Brauchen die jetzt ein großes Aquarium oder nicht?
Ja.
Ich meine, man kann sie ja nicht fragen. Man kann ja auch einfach falschen Besatz da drin haben. Ich weiß nicht, ob sich noch einer von euch an Marmorkrebse erinnert. Ich glaube, mittlerweile sind die relativ selten geworden. Ich glaube sogar, sie sind in Deutschland verboten bzw. schwer zu bekommen. Das sind kleine Krebse, so richtige Arschgeigen. Das kann ich auch nicht anders sagen. Das sind so richtig kleine Mistviecher. Wenn du einen Krebs hast, der kann sich selber befruchten und Nachwuchs bekommen. Viel und schnell. Und ich weiß gar nicht mehr, woher ich den hatte. Ich glaube, wir haben sogar auch mit einem gestartet. Und wir hatten den in diesem mehrere hundert Liter Aquarium, von dem ich erzählt hatte. Mhm. Und ich habe mir da nicht viel bei gedacht, so kleiner Krebs, ja. Dann hat er irgendwann Nachwuchs bekommen und irgendwann die Antennenwälse, die ich ja heiß und innig liebe, die starben auf einmal. Und Antennenwälse, das sind ja so richtig zähe Viecher. Also die überleben ja wirklich alles. Die Futterdose, die mir ins Aquarium gefallen ist, oder das viele Futter, was im Aquarium war, das haben die Antennenwälse überlebt als einzige. Die überleben auch, wenn du den Heizstab zu hoch stellst. Also die überleben wirklich alles. Das sind ganz zähe Viecher. Und auf einmal starben die, und zwar ausschließlich die. Und ich wunderte mich immer, und dann kriegten die komische Flecken, und ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen, bis ich es dann gesehen habe. Dann haben sich die Marmorkrebse auf die großen Antennenwälse gesetzt und haben die bei lebendigem Leib gefressen. Mhm. Und die haben ja nichts gemacht. Sind ja so nette Viecher, die saßen dann da und sind so ein bisschen weggeschwommen. Mehr konnten die ja nicht machen. Die anderen Fische waren zu schnell. Also so eine Guppiflosse hätten die vielleicht noch erwischt, aber die Antennenwälse haben die einfach gefressen. Dann haben wir gedacht, ja gut, wir haben ja jetzt nun mal genug Aquarien. Dann haben wir die zu dem großen Scherax gesetzt. Ja, der hat sie dann gefressen. Und ich muss sagen, das tat mir auch nicht besonders leid.
Da kann ich jetzt ein Star Wars Zitat anbringen.
Tu es.
Es gibt immer einen noch größeren Fisch.
Jetzt war ein außergewöhnlich passendes Zitat.
Ja. Jetzt möchte ich in den Kommentaren hören, aus welchem Film das stammt. Ja, also das ist natürlich ein Problem, wenn du dann feindselige Tiere untereinander in einem Aquarium hast.
Und das Problem ist ja auch nicht nur feindselige Tiere untereinander, sondern das ist natürlich auch ein Fehler, den ich gemacht habe. Wenn man in den Aquarienladen geht oder sich so ein Buch anguckt oder im Internet guckt, dann sieht man ganz viele schöne Fische. Man kann aber nicht alle Fische zusammenpacken. Und da geht es nicht nur darum, dass ein Fisch den anderen frisst. Es geht auch darum, dass sie ja auch ganz andere Bedürfnisse haben, was zum Beispiel Wasserwerte angeht. Jo. Was die Wasserhärte angeht, was die Temperatur angeht und so weiter. Und da muss man auch immer ein kleines bisschen gucken, weil so Neons und Guppies gehören eigentlich nicht zusammen.
Jo. Oder auch Fütterungsbedingungen. Gerade wenn du zum Beispiel schon Welse und Freischwimmer im Aquarium hast, dann musst du ja auch garantieren, dass beide genug Futter abbekommen. Mhm. Weil wenn du dann nur Flockenfutter oben reinwirfst, dann kommt unten bei den Welsen halt nie was an.
Ja, das würden jetzt, glaube ich, viele Leute anders sehen. Inklusive meiner Mutter.
Ja, okay.
Ja, aber ich hatte gerade was zum Heizstab gesagt. Ich glaube, da hast du auch noch eine Geschichte.
Genau, da wollte ich nämlich jetzt gerade drauf hinaus. Also Heizstab war bei mir auch so ein Thema, weil ich, und ich kann dir wirklich nicht mehr sagen, warum, aber ich war davon überzeugt. Irgendwo muss ich das ja gelesen haben oder vielleicht dann auch so weitergesagt bekommen haben, von denen ich das Aquarium bekommen habe, dass mein Heizstab in diesem 30-Liter-Cube halt die ganze Zeit auf 28, 29 Grad stand. Mhm.
Und also, das mag für gewisse Fische bestimmt auch richtig sein,
ja, ich weiß klar, nicht so welche. So ein Diskus würde sich dabei gut fühlen. Ich hätte einen Diskus in dieses 30-Liter-Becken setzen können.
Ja, natürlich. Happy Diskus.
Also, keine Ahnung warum. Und erstmal ist das natürlich für die Tiere völlig unnötig gewesen und zum Teil halt auch schädlich. Dann ist es ja auch was in vielen Räumen, da muss man ja auch so ein bisschen dran denken, in vielen Räumen einfach unnötig ist. Also wenn wir jetzt von einer normalen Temperatur ausgehen.
Ja, was Tobi sagen möchte, eure Heizkostenrechnung ist riesengroß, wenn ihr sowas macht.
Ja, das auch. Es ist einfach unnötig.
Ich glaube, das unterschätzt man.
Ja.
Du hast mir das mal ausgerechnet für das 80-Zentimeter-Aquarium. Das waren knapp 200 Euro im Jahr nur der Heizstab.
Ja, der Heizer ist halt der größte Verbraucher in einem Aquarium. Ganz grundsätzlich, immer. Mhm. Es sei denn halt, du hast wirklich den so eingestellt, dass er ziemlich genau deiner Raumtemperatur entspricht und nie angeht deshalb.
Weil man denkt, glaube ich, immer, das ist die Lampe. Und bei der Lampe macht man sich Gedanken um Lumen und Watt und irgendwas. Aber nein, das ist der Heizstab.
Ja. Also klar, es kommt darauf an, wie häufig läuft er. Weil wenn ich eine 200-Watt-Lampe habe und einen 200-Watt-Heizer, die Lampe läuft halt dauerhaft. Und der Heizer im Zweifelsfall nicht. Aber ja, grundsätzlich Das ist schon, das ist auch im Meerwasseraquarium der größte Verbraucher.
Immer noch. Und zum Thema Heizstab auch ein ganz häufiger Fehler, den ich garantiert auch unzählige Male gemacht habe, beim Wasserwechsel nicht den Heizstab rausziehen. Weil der heizt ja dann.
Aus dem Strom meinst du?
Aus dem Strom, genau. Es kommt natürlich drauf an, ich glaube, es gibt Moderne, die das heute nicht mehr machen. Aber wenn er keinen Kontakt mit Wasser hat, der heizt ja weiter und der heizt richtig auf, der kann euch platzen. Dann habt ihr Glas im Aquarium.
Ja klar, weil dann kein Medium mehr da drum ist, was die Hitze abtransportiert. Genau. Luft ist halt ein schlechter Wärmeleiter. Genau. Ja. Ich meine, es ist natürlich, da kommt es wahrscheinlich drauf an, wo genau der Heizstab sitzt und wie. Weil wenn dann zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, was ist das, horizontal?
Ich bin jetzt sehr gespannt auf die konstruierte Geschichte, in der Tobi von dem Heizstab erzählt, der unten horizontal im Aquarium liegt.
Exakt. Ja. Weil in einem Meerwasseraquarium liegt der Heizstab unten horizontal im Filterbecken.
Ja, aber das ist ja schon mal was anderes als ein normales Aquarium.
Ja,
nein, bitte schreibt in die Kommentare, wenn ihr den Heizstab unten horizontal im Aquarium habt. Los.
Schreibt vor allem in die Kommentare, wenn ihr überhaupt einen Heizstab sichtbar im Aquarium habt.
Ja.
Weil da muss man ja auch sagen, da hat sich auch viel getan mit der Technik im Laufe der Zeit.
Völlig.
Dass man halt Thermofilter hat, wo das gar nicht mehr der Fall ist. Ja. Dass man Durchlauferhitzer hat, wo auch kein Heizstab mehr im Aquarium sitzen muss.
Also unsere Geschichten sind gerade alle 15 Jahre alt.
Ja, mehr. Wir sind alt.
Ja, doch, ziemlich genau 15.
Ja, also das auf jeden Fall.
Ich möchte noch eine kurze Geschichte erzählen, weil ich sie lustig finde und deshalb möchte ich sie mit dir teilen. Ich hatte ja letzte Woche auch schon erzählt, dass wir unter anderem ein Aquarium mit einem Kugelfisch hatten. Und es war ein kleiner Kugelfisch. Ich weiß nicht mehr, ob es ein Erbsenkugelfisch war, aber es war ein wirklich kleiner Kugelfisch. Und dann rief irgendwann die Mutter meines damaligen Partners an, ganz panisch, sagte so, ihr wisst aber, dass ihr den nicht essen dürft?
Ja,
und ich finde es bis heute noch lustig, dass sie die Erwartung hatte, dass wir diesen 2 Zentimeter großen Kugelfisch irgendwo in die Pfanne schmeißen würden.
Vielleicht aus Versehen in ihn einsaugt beim Wasserwechsel oder so.
Was man ja so macht.
Aber ja, also ja, Blasen von Kugelfischen bitte nicht essen, wenn ihr einen zu Hause habt. Weil ich weiß gar nicht, ob das überhaupt auf alle Arten zutrifft. Wahrscheinlich nicht.
Ich weiß es auch nicht. Ich muss dir vielleicht auch zugute halten, dass du ja deine Fehler auch immer ganz schnell bemerkt hast. Du hast ja jetzt selber gesagt, du hast das Aquarium bekommen und hast dich danach ganz schnell informiert. Und ja, ich meine, sieh an, wo du jetzt bist, ein paar Jahre später. Und das ging mir, glaube ich, nicht so. Also ich habe ganz häufig jetzt erst festgestellt, was ich für Fehler gemacht habe. Und mir passiert das auch jetzt noch ganz häufig auf der Arbeit, wenn wir einen Dreh haben, dass meine Jungs irgendwas erzählen. Und ich mir dann denke so, ja. Hast du auf jeden Fall alle Jahre falsch gemacht. Zum Beispiel ein Thema, was wir hatten, und das wurde, glaube ich, auch auf deiner Instagram-Liste genannt, war Filterwatte oder Filtermaterialien auswaschen.
Mhm.
Und wir hatten da eben schon drüber gesprochen und du meintest zu mir, ja, eigentlich ist das ja kein besonders großes Problem, weil wir, glaube ich, auch eine ganz andere Prämisse hatten, weil dein erster Gedanke war direkt Filterbakterien, ne?
Mhm.
Mhm. Und das ist gar nicht mein Gedanke dabei, zumindest meine neue Lernerfahrung, weil gerade wenn du sowas wie Filterwatte benutzt, wenn du die auswäscht und ich meine, also ich hätte den Drang danach, man wringt die ja danach auch noch so ein bisschen aus,
mhm,
beziehungsweise bearbeitet die so. Ja, aber dann reibst du quasi die Watte ineinander und sie ist nicht mehr durchlässig. Das heißt, du machst die Watte, die Filterwatte effektiv nutzlos, weil sie filtert irgendwann nicht mehr. Sie ist irgendwann einfach
zu dicht.
Genau.
Ja, okay, ja.
Aber und das sind auch alles Sachen, die ich jetzt im Laufe meines Erwachsenenlebens ohne Aquarium lerne, die ich einfach falsch gemacht habe.
Aber da sieht man auch wieder, wie individuell Aquaristik ohnehin ist, weil das ist etwas, was, woran ich nicht denken würde, weil ich nie Filterwatte benutze.
Ja, ich glaube, das ist auch ein Thema, woran man merkt, wo liegt denn das Interesse? Weil wenn du Interesse an einem Thema hast, informierst du dich auch besser.
Mhm.
Weil du hast zum Beispiel mehr Interesse an Wasserchemie oder sowas und ich hatte das Interesse einfach nicht.
Mhm. Ja, da haben wir auch gleich ein paar, einige mhm, Sachen dazu. Weil das zum Beispiel auch, also da wurde mir relativ schnell dann auch nahegelegt, du teste doch mal das Wasser im Aquarium, teste mal das Wasser aus dem Wasserhahn, wo sind die Unterschiede, passt das überhaupt für die Fische, wenn nicht, was kann man dagegen machen? Also früher habe ich mich dann tatsächlich nicht damit beschäftigt, was kann ich dagegen machen, sondern halt geguckt, okay, das ist mein Wasser, was kann ich jetzt damit machen? Ohne anzufangen, das Wasser irgendwie anzufassen.
Ja, das finde ich aber auch richtig, weil man muss ja auch immer auf seinem Level gucken.
Ja.
Weil es gibt so viele Dinge zu lernen, wenn du sagst, damit befasse ich mich jetzt noch gar nicht, ich mache erstmal was anderes und in 2 Jahren, wenn ich das drin habe, dann schaue ich weiter. Wunderbar. Ja. Besser geht doch gar nicht. Weil ich hatte das eher andersrum. Ich wollte zum Beispiel immer Papageienblatt im Aquarium haben, weil ich meine, es ist eine wunderschöne Pflanze, die ist so lila-rot, unter dem richtigen Licht. Und ich weiß gar nicht, ob das heute auch noch so ist, aber damals konnte man Aquarienpflanzen auch ganz häufig in so Läden wie Kaufland oder Ikea oder so kaufen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dann sind die in so einer Art Plastik-to-go-Becher.
Ja.
Und die sind relativ günstig, also keine Ahnung, 2, 3, 4, 5 Euro haben die damals gekostet.
Ich will kurz einwerfen, Papageienblatt ist eine Alternatera für diejenigen, die jetzt die populären Namen nicht kennen.
Ja, die Nerds, die populären Namen nicht kennen, aber die lateinischen Namen.
Korrekt.
Ich ziehe meinen Hut vor euch, ja. Also davor habe ich ernsthaften Respekt. Jedenfalls wollte ich immer gerne diese Pflanze haben und ich habe die auch mehrfach gekauft, weil ich die wirklich schön fand. Und dann kannst du natürlich raten, was passiert ist.
Sie ist halt eingegangen.
Ja, natürlich ist sie völlig eingegangen und sie war alles aber garantiert nicht rot.
Mhm.
Und ja, woran lag das denn? Ich hatte doch so gute Leuchtstoffröhren da drüber. Ja, es lag natürlich daran, dass ich überhaupt keine Ahnung von Beleuchtung und Pflanzen hatte und dementsprechend einfach die absolut falsche Beleuchtung. Und ich glaube, das tauchte nämlich auch bei deiner Instagram-Fragerunde auf, dass Leute, die noch nicht so viel Ahnung von Beleuchtung haben oder aber auch die einfach eine schwache Beleuchtung haben, dass denen rote Pflanzen empfohlen werden oder auch andere schwierige Pflanzen empfohlen werden und das ist eine Katastrophe. Mhm. Damit machst du ja auch keine schönen Erfahrungen. Die Erfahrung ist, es geht mir jedes Mal ein und dann fühlst du dich ja noch schlechter.
Hast du deine Leuchtstoffröhren denn regelmäßig überhaupt gewechselt?
Regelmäßig ist ein freundliches Wort dafür. Also ich habe sie gewechselt, aber ganz sicher nicht regelmäßig.
Okay. Beim Gehen so war ja immer die Ansage, einmal im Jahr müssen die ausgetauscht werden.
Ja, das macht auch Sinn.
Ja, ja, klar.
Also es ist auch richtig so. Also wir sind so alt, dass wir noch Leuchtstoffröhren benutzt haben.
Ja, aber das war tatsächlich auch. Also über dem Cube war so eine Aufsatzleuchte mit so einer Energiesparlampe quasi drin. Mhm. Und über meinem ersten großen, also in Anführungszeichen großen Aquarium, nee, gar nicht wahr. Ich hatte danach einen Dennerle Scapers Tank, wo auch von Dennerle noch die Scapers, keine Ahnung, wie sie genau hieß, Scapers Light oder so, die damals auch noch mit einer Energiesparlampe funktionierte. Die war da auch noch drüber, ja. Und die war so schwer, dass die Acrylhalterung nach einem halben Jahr immer gebrochen ist.
Uiuiui, okay.
Das war ein Produktionsfehler bei Dennerle, dass diese Halterung das Gewicht der Lampe nicht ausgehalten hat im Laufe der Zeit.
Ich weiß nur, dass der Deckel von meinem Aquarium immer total warm war und der Kater hat das geliebt, da drauf zu schlafen.
Das stimmt, wir haben da immer drauf gelegen, ne? Ja, ansonsten ist tatsächlich so, für mich, die größten Fehler sind mir dann zum Glück nicht mehr in der Süßwasser-Aquaristik passiert, aber dafür dann mehrere Male in der Meerwasser-Aquaristik.
Ja, das hast du ja dann auch immer mit Video begleitet quasi. Ja. Hm.
Aber das war auch einfach nochmal, auch jetzt nochmal rückblickend für mich, wenn Leute mal sagen so, ja, was, also Meerwasser ist so schwierig, ich traue mich da nicht ran, oder ganz generell fragen, ja, kann man denn überhaupt mit Meerwasser-Aquaristik schon einsteigen, wenn man keine Süßwasser-Aquarium-Erfahrung hat, würde ich immer sagen, ja, kannst du total, das hat nichts miteinander zu tun, nichts. So, in beiden Fällen habe ich einen Glaskasten mit einer Flüssigkeit drin, aber das war's. Dann hören die Gemeinsamkeiten auf.
Das war auch was, als du dein Aquarium bekommen hast, gab es ja relativ viel Diskussion darüber. Mhm. Weil du gesagt hast, für dich, und das ist auch eine Sache, wo ich nicht weiß, ob ich mit dir einer Meinung bin, du hast gesagt, ich nehme euch jetzt mit und ich zeige euch, wie ich das jetzt lerne. Also du stellst dich jetzt nicht als eine Art Lehrer dahin, sondern du nimmst die Leute mit auf deine Lernerfahrung. Mhm. Und ich glaube, dass das auch eine Berechtigung haben kann. Ich weiß nur nicht, ob ich das gut finde, wenn du das machst als jemand, der eine Art Vorbildfunktion hat.
Ja, das ist natürlich ein Problem, weil die kann ich nicht ablegen, diese Vorbildfunktion.
Nein,
die selbst
hast
wenn
du
ich
einfach.
Möchte, selbst wenn ich sage, du bitte mach das nicht nach, trotzdem werden Leute das als Aufhänger benutzen für eigene Experimente.
Ja. Und ja, ich glaube, darüber kann man diskutieren. Aber was ich eigentlich sagen wollte, was ich damals wirklich sehr traurig fand, und das ist häufig passiert, im Laufe von dieser ganzen Diskussion, ob du das so machen kannst und so weiter, wurde auch immer wieder gesagt, ja, das geht nicht und du musst dich ja informieren und idealerweise kannst du ein Meerwasser-Aquarium nur anfangen, wenn du das mit jemandem machst, der schon 20 Jahre Erfahrung hat und die ganze Zeit neben dir sitzt. Und das finde ich so traurig, weil ich glaube, dass das viele Leute abschreckt. Ich weiß noch, dass ich bei einem anderen Creator einen Kommentar darunter gelesen habe, wo jemand schrieb, boah, ich wollte immer ein Aquarium haben, aber wenn ich sehe, wie das hier abläuft und wie kompliziert das alles ist und wie die Leute miteinander umgehen, dann möchte ich das nicht mehr. Also ich für mich habe das jetzt abgeschlossen.
Ja.
Und das fand ich so traurig, weil durch so eine Haltung zu Fehlern, zu diesem Fehler dürfen gar nicht erst passieren, weil darum geht, da geht es um Lebewesen, dem stimme ich theoretisch zu. Aber diese Gatekeeping-Haltung, ich weiß nicht, ob es da ein schönes deutsches Wort als Entsprechung gibt, wo man sagt, nee, du darfst das nicht machen. Du darfst das erst machen, wenn du das perfekt machst.
So eine elitäre Haltung.
Ja, so eine elitäre Haltung und auch so eine Haltung, weil die Leute haben ja auch mal Fehler gemacht. Mhm. Fehler passieren, Fehler sind menschlich. Und natürlich sollen da nicht irgendwelche Tiere zu Schaden kommen, aber es ist doch traurig, wenn man also mit Leuten so umgeht, dass man sagt, ihr dürft das nicht machen. Und Leute dazu bringt, dass sie gar nicht erst fragen wollen, weil sie runtergemacht werden. Leute dazu bringt, auch nicht zuzugeben, dass sie Fehler gemacht haben, weil sie dann erst recht runtergemacht werden. Mhm. Das finde ich einfach traurig, weil man so sehr vielen Leuten den Zugang zu so einem schönen Hobby verbietet oder sehr schwer macht.
Ja, vor allem sehe ich dann noch zusätzlich das Problem, dass in dem Moment, wo du sagst, okay, ich habe mir jetzt einen Mentor ausgesucht, mit dem ich das jetzt mache, dass selbst wenn du dich da dran hältst, du ja trotzdem noch von außen herangetragen also an dich herangetragen werden wird, ja, aber das und das, das macht man doch gar nicht mehr so. Das macht man doch mittlerweile ganz anders. Ja. Und das ist dann trotzdem ein Fehler.
Fragst du fünf als Leute, derjenige, hast du 10 Meinungen.
Exakt. Und du als derjenige, der denkt, Moment, ich habe doch jetzt meinen Mentor, ich muss das doch jetzt richtig hinkriegen, wirst dann trotzdem noch konfrontiert damit, dass das ja immer noch irgendwelche Fehler seien. Und dann bist du ja erst recht raus.
Ja, und das betrifft ja auch nicht nur Meerwasser. Also du hast das ja auch häufig, dass du mit anderen Leuten, zum Beispiel Liquid Nature oder auch Juris Jutjavis oder so, dass ihr Dinge macht, die ihr vollkommen anders angeht.
Ja, total.
Ne, sowas wie Filterbestückung, den Darkstart oder so. Und da ist ja per se erstmal nichts falsch dran, sondern es ist einfach eine unterschiedliche Herangehensweise.
Ja.
Es muss ja, und ich finde, dass ihr das auch relativ gut hinbekommt, zu sagen, macht das so, wie ihr das möchtet. Es gibt kein falsch oder kein richtig. Ihr müsst halt für euch gucken, wie ihr ans Ziel kommt. Das ist natürlich nochmal was anderes, wenn es dann um sowas geht wie sterben dabei Lebewesen, natürlich.
Klar.
Ja, gebe ich euch. Aber ich glaube, dass das ein besserer Umgang tatsächlich damit ist.
Ich glaube auch, da wird in der Meerwasser-Aquaristik häufig dieses, ja, wir haben ja nur Lebewesen im Aquarium durch die Korallen, als ein Schutzschild benutzt.
Ja, das finde ich auch. Das würde ich auch so empfinden.
Weil, ja, Korallen sind Lebewesen. Zum Oberbegriff Lebewesen würden Pflanzen aber auch zählen. Und eine Koralle ist halt ein sessiles Nesseltier ohne zentrales Nervensystem, die in der Lage ist, abzubrechen, auseinanderzufallen, aus sich selbst heraus dann weiterzuwachsen,
ohne dabei Schmerzen zu empfinden. Die haben keine Angst.
Die haben kein Bewusstsein. Da ist halt sehr schwierig, finde ich, dann da anzufangen mit einer, ja, aber das sind Tiere und keine Ahnung was, weil das, was wir Fischen an, also andichten ist das falsche Wort, weil es ist ja so. Aber das, was wir von Fischen erwarten an Verhalten und an Bewusstsein und an Regungen auf äußere Reize, das zeigen Korallen halt nicht, weil sie es nicht können.
Ja, und auch bei Fischen ist ja immer noch die Diskussion, was fühlen die tatsächlich? Also nicht im Sinne, können sie Schmerz finden? Ich glaube, das ist mittlerweile geklärt, aber so im Sinne, können die Angst empfinden und so weiter, ne?
Ja, also das ist halt eine schwierige Diskussion und ich glaube, da wird dann eben aus der Meerwasser-Community heraus auch sehr schnell gegen Einsteiger argumentiert, ja, aber du musst ganz auf, das sind alles Lebewesen. Wenn du einen Fehler machst, sterben dir Tiere. Und das natürlich so als Begriff zu formulieren, ist halt in der Theorie richtig, aber halt auch nicht so sinnvoll.
Ja. Also ganz grundsätzlich muss man einfach sagen, man muss sich informieren, wenn man ein neues Hobby anfängt und dieses Hobby irgendwelche Lebewesen in irgendeiner Form beinhaltet. Und das tut Aquaristik nun mal. Da muss man sich informieren und da müssen sowohl du als auch ich uns auch kräftig an die eigene Nase fassen und sagen, das haben auch wir oft schon nicht getan.
Ja.
Und das ist nochmal was anderes, wenn man das als Privatperson macht, weil als du damals dein kleines Aquarium hattest, da hat das ja noch keiner mitbekommen, aber es ist auch nochmal eine ganz andere Stufe, wenn du das als Creator machst.
Ja. Ja, und da würde ich jetzt auch tatsächlich mal auf den ersten richtigen Fehler mit meinem ersten Meerwasser-Aquarium eingehen, weil, wie gesagt, was halt von außen an mich herangetragen wurde, da würde ich bei vielen Sachen immer noch sagen, so, nee, das war kein Fehler, das war einfach nur eine andere Herangehensweise. Zum Beispiel haben am Anfang viele gesagt, so, dass die Art und Weise, wie ich mein Meerwasser angemischt habe, falsch sei, weil ich es nicht temperiert habe. Aber wenn das Becken ohnehin nur auf Raumtemperatur läuft, warum soll ich mein Mischwasser temperieren? Das macht es halt unnütz.
Und dazu kann ich nichts sagen, dazu habe ich keine Ahnung.
Ja.
Also da kann ich keine Meinung haben, wenn ich keine Ahnung
habe. Aber was halt tatsächlich ein Fehler war, ich habe nicht darauf gehört, was an Erfahrungen mit bestimmten Korallen einfach vorhanden war. Und ich wollte nicht glauben, dass Korallen einfach ganz, ganz anders sich festhalten können als Pflanzen.
Überraschung.
Ja, ja, ja.
Wer hätte das gedacht, dass völlig andere Lebewesen in einem völlig anderen Lebensraum völlig anders reagieren als andere völlig andere Lebewesen
ja, krass,
in einem völlig anderen Lebensraum?
Nee, weil, also, was ich halt gemacht habe, Xenia umbellata, die Xenien,
die finde ich die übrigens wunderschön.
Hasskoralle in der Meerwasser-Aquaristik.
Nein, ach, die ist so wunderschön.
Sie
ist auch ein bisschen meine Schuld, dass Tobi die hatte, weil ich sie so schön fand.
Sie ist auch wirklich schön, das kann ich ja nicht anders sagen, aber sie ist unfassbar invasiv. Und für eine Koralle ziemlich schnell wachsend. Und da muss ich mich auch so ein bisschen selber korrigieren, weil ich am Anfang immer gesagt habe, als ich das erste Meerwasser-Aquarium habe, so, ja,
schnell wachsend, was ist denn schnell wachsend? Habt ihr schon mal ein Aquascape
gehabt?
Ja, ja, also, ich habe deine Worte noch im Ohr.
Da wächst ja nichts. Ich meine, das ist immer noch so. Das ist immer noch alles deutlich langsamer, als es in einem Aquascape wäre. Aber du hast erstmal so ein krass poröses Gestein mit ganz vielen kleinen Kanten, wo du nicht reinkommst mit einer Pinzette. Und dann hast du eine Koralle, die Xenia, die sich selbst, also problemlos selbst vermehrt, weil sie sich halt selbst abschnürt und selbst Teile bildet, die dann quer durchs Aquarium fliegen und sich irgendwo anders wieder hinsetzen. Und die halt, wie mehr oder weniger alle Korallen tatsächlich, aus kleinsten Resten von sich selbst komplett neu wachsen kann. Das heißt, wenn du sie irgendwo weghaben willst, muss sie wirklich komplett restlos entfernt werden. Und wenn die in so einer Felsspalte drin sitzt, du kannst sie nicht restlos entfernen. Es geht nicht. Und das ist halt etwas, was ich am Anfang nicht wahrhaben wollte, weil ich mir dachte, ey, das wächst alles so langsam. Ich bin nur in der Lage, hinter dieser blöden Koralle herzuschneiden und die da irgendwie wegzukriegen. Das kann nicht so schwierig sein. So. Nee, geht nicht. Keine Chance.
Ja, das ist vielleicht auch ein Punkt von diesem Thema Fehlerkultur, auf das ich eingehen wollte, weil ich glaube, das wäre anders gelaufen, wenn Leute dir das anders gesagt hätten.
Möglich, ja.
Ne? Weil ich habe immer das Gefühl, wenn man Leute auf Fehler hinweist und man macht das nicht mit Fingerspitzengefühl, dann machen die Leute auch ganz schnell dicht.
Ja.
Und das ist auch was, wenn du so von oben herabkommst, und das sehe ich auch häufiger zum Beispiel in der Facebook-Gruppe, dass Leute dann einen sehr deftigen Kommentar schreiben, wo ich sage, ich würde dir inhaltlich zustimmen, aber wie du es rübergebracht hast, die andere Person sitzt jetzt völlig in der Defensive, du hast sie so angegriffen, dass sie jetzt überhaupt nichts mehr sagen kann, ohne das Gesicht zu verlieren. Das, was du erreichen wirst, ist Abwehr.
Ja.
Und ich weiß auch, dass das mal passiert ist und dass, ich weiß nicht, ob du möchtest, dass ich das erzähle, aber es hat dir mal jemand eine Nachricht geschrieben und ich glaube, da ging es um eine Art Aquariumbewertung, dass sich jemand gefragt hat, was hältst du von diesem Aquarium? Und du hast dieser Person dann eine Nachricht zurückgeschrieben und ich glaube, die war noch nicht mal irgendwie besonders böse oder besonders deftig, aber du hast im Grunde genommen gesagt, ja, finde ich eigentlich nicht so super. Und dann hat die Person dir zurückgeschrieben, boah, ja. Und die war vollkommen fertig und hat geschrieben, dann gebe ich das Hobby jetzt auf.
Ja, also finde ich okay, dass du es sagst, weil das natürlich auch etwas ist, wo ich auch an mir selber mal arbeiten muss. Was aber auch mit einer der Gründe ist, warum ich halt gesagt habe, ich mache sowas nie wieder, dass ich keine Aquarien bewerte.
Ja, das war furchtbar. Ja. Also das hat mir richtig das Herz gebrochen, als du mir davon erzählt hast und mir diese Nachricht gezeigt hast. Das war wirklich furchtbar. Und das hat ja dann für dich auch im Umkehrschluss bedeutet, dass du gesagt hast, Aquarienbewertung mache ich nicht. Weil du gesehen hast, dass sowas passieren kann, indem du einmal etwas sagst, was von der Thematik her richtig war, aber einfach ohne Fingerspitzengefühl rübergebracht war. Und das ist auch was ich finde, was man immer im Hinterkopf behalten sollte. Mit Kritik kann man bei dem anderen mehr auslösen, als man das, glaube ich, denkt. Und auch mit einer sehr sachlichen Kritik kann man den anderen auf emotionale Arten treffen, von denen man das vielleicht nicht unbedingt gedacht hat. Und das liegt, also das sehe ich auch relativ häufig und das ist der Grund, warum ich persönlich auch völlig gegen dieses Aquarium bewerten oder Dinge bewerten Thema ganz generell auch als Videothema bin oder als Creator-Thema bin, weil Leute, gerade die zu dir aufschauen, die wollen ja ein Lob von dir haben. Klar. Die kommen ja nicht zu dir und sagen, ich habe hier spezifische Frage XY, ich habe Alge sowieso, kannst du mir einmal sagen, wie ich die loswerde? Das ist ja nicht der Grund, warum man bei so einem Thema mitmacht. Die Frage würde man schon anders formulieren, sondern man möchte ja eigentlich gelobt werden und zeigen, guck mal, was ich hier Tolles gemacht habe. Und du weißt ja gar nicht, woher die Person kommt. Vielleicht hat die Person auch schon 20 Jahre Erfahrung und macht das schon ganz lang und macht es vielleicht ganz toll. Vielleicht ist es aber auch ein Anfänger, der, keine Ahnung, wenig Zeit hat in seinem Leben, der vielleicht generell aus einer schlechten Position in seinem Leben kommt und sich dann dahin gearbeitet und da zu Recht völlig stolz drauf ist und du machst ihm das einfach kaputt, weil der verglichen mit Leuten mit einer besseren Startposition einfach schlechter abgeschnitten hat und das,
Und da geht es ja noch nicht mal darum, dass ich jetzt dann nicht wüsste, okay, ich muss da ein bisschen aufpassen auf meine Formulierung und so, aber selbst wenn du ja der Meinung bist, du hast alles vorsichtig und gut und positiv formuliert, selbst das kann ja jemand durch seine Umstände, die du nicht kennst, trotzdem als Angriff auffassen oder trotzdem als etwas auffassen, was ihn dann demotiviert.
Wir kennen das auch alle selber, wenn wir einen guten Tag haben und jemand bringt uns einen Spruch, dann sind wir so, ach ja, und können das mit einem Lächeln abtun, so ungefähr. Und wenn du einen richtig schlechten Tag hast, dann trifft dich sowas. Und ich glaube, wir alle haben das, dass es Dinge gibt, die uns in der Vergangenheit gesagt wurden, die so tief sitzen, dass wir da auch immer noch dran denken. Auch wenn das schon, weiß ich nicht, 20 Jahre her ist. Und du kannst die Person sein, die das für den anderen macht und schwierig. Ja. Also da sollte man oft drüber nachdenken, wie man mit sowas umgeht. Gerade wenn man jemanden für Fehler kritisieren möchte.
Und genau deshalb, wie du schon sagst, war das halt ein Thema, was ich dann sehr schnell komplett sein gelassen habe. Erst natürlich in Nachrichten und als das dann auch als YouTube auf Videothema immer wieder aufkam, auch durch andere Kanäle.
Es wurde
Kanäle,
auch viel angefragt.
Es wurde auch viel angefragt und das habe ich halt immer abgelehnt. Und
das läuft ja auch gut. Es ist schnell produzierter Content, klar, der wenig Aufwand erfordert. Du setzt dich einfach nur dahin. Die anderen Leute haben dir den Content bereitgestellt mit Videos und so weiter und du blabberst da einfach deine Meinung in ein Mikrofon. Also das ist so billig hergestellter Content und der läuft gut.
Ja, aber wie du schon sagst, aus Rücksicht vor denen, die dann da kritisiert werden, ist das etwas, was man sich, glaube ich, sehr gut überlegen sollte.
Ja.
Wie sind wir da jetzt hingekommen?
Weiß ich auch nicht mehr.
Weil wir waren
irgendwo bei deinem Meerwasser
quasi. Ja, genau. mit den Xenien. Dass ich halt da einfach nicht drauf hören wollte, was mir andere Leute gesagt haben. Und da hast du gesagt, möglicherweise, wenn sie es anders formuliert hätten, hätte ich vielleicht eher drauf gehört. Oder aber auch, wenn ich es eher als Beispiel mal wirklich gesehen hätte, was das ausmacht. Weil du siehst ja auch, also gerade in der Meerwasser-Aquaristik bei Korallen, du hast zwei Optionen, sie zu sehen. Du siehst sie im Laden, als winziges Ding, wo du dir überhaupt nicht vorstellen kannst, wie das damit irgendwann mal aussieht in 5 Jahren oder so. Oder du siehst sie auf irgendwelchen Bildern auf Instagram, wo sie dann halt schon perfekt in den Riff integriert ist, möglicherweise schon entsprechend gestutzt ist, auf einem eigenen Stein sitzt, da wo sie hingehört oder so. Und du hast keine Vorstellung davon, was würde denn passieren, wenn jetzt dieser Stein auf einmal im Riff sitzt und sich die Koralle da dann ausbreiten kann. Das finde ich ist ganz, ganz schwierig visuell darzustellen, wenn man diesen Prozess nicht begleitet.
Ja, der geht ja auch jahrelang. Mhm.
Ja, das ist ja auch ein Problem dabei, dass das eben so unfassbar lange dauert alles.
Ja, und das ist ja auch eine Sache. Ich meine, wir leben im Zeitalter des Internets. Wir sind damit aufgewachsen. Wir sind noch die letzte Generation, die es mitgekriegt hat, wie es ist, ohne Internet. Und steht ja quasi das Wissen der ganzen Welt zur Verfügung. Aber ne, wie du schon sagtest, du fragst 5 Leute, du hast 5 Meinungen. Ich glaube aber, dass es auch sehr schwierig ist, von anderen zu erwarten, dass man immer quasi auf andere hört und gar keine eigenen Erfahrungen mehr macht. Weil nichts ist so wertvoll wie eigene Erfahrungen. Und manchmal muss man einfach auf die Schnauze fallen. Es führt kein Weg dran vorbei. Manchmal muss man selber eigene Fehler machen und es selber für sich sehen, damit man es verinnerlichen kann.
Ja.
Und das kann man auch nicht verhindern. Das ist genau wie bei Kindern, die werden hinfallen. Die Frage ist nicht ob, die Frage ist wann.
Ja, oder werden sich mal verbrennen, obwohl man ihnen sagt, du pass auf, es heißt.
Ja, natürlich.
Ja. Ja.
Ne, man sollte sie darauf vorbereiten, dass es passiert. Man sollte nicht verhindern oder versuchen zu verhindern, dass es passiert. Das kann man nicht.
Ja.
Und das kann man bei anderen Leuten auch nicht. Also wir sollten aufhören zu erwarten, dass andere Leute erstens von unseren Fehlern lernen und aber auch, dass andere Leute keine Fehler machen, weil die werden Fehler machen.
Oder einfach rückfragenlos das akzeptieren, was man ihnen sagt.
Genau.
Ne, weil da ja auch, mir wurde gesagt, na, mach das besser nicht aus dem und dem Grund. Und immer, wenn ich dann aber frage oder nachgefragt habe, kam, ja, die wächst so schnell. Und dann war meine erste Reaktion halt mit der Erfahrung des Aquascapings, ja, schnell wachsen ist doch kein Thema, kriege ich hin. So, dass das Problem halt war, dass sie sehr fest in sehr tiefen Felsspalten sitzt und man sie nicht restlos entfernen kann, wurde mir in dieser Art und Weise nie genannt.
Ja, ich so, ne? glaube aber auch, dass das ein, ich will es nicht hören, weil ich hätte es gerne.
Durchaus möglich, ja. Ich meine, also ich möchte jetzt auch die Xenien nicht schlechter machen, als sie ist, weil natürlich, das ist eigentlich eine hübsche Koralle und man könnte wunderbar ein Aquarium nur mit Xenien überwachsen lassen und hätte da ein ganz tolles Meerwasserbecken.
Hat das nicht mal jemand gemacht auf einer Messe, dass das quasi der Bodendecker war oder war das eine andere Pflanze?
Nee, ich glaube, die Rückwand war es.
Ich weiß es nicht mehr, aber ich meine, ich habe sowas mal gesehen.
Wirklich,
ja. Ich bin großer Xenien-Fan. Ich finde die wirklich wunderschön. Und ich kann gar nicht verstehen, dass du ein Problem damit hattest. Dann wäre sie halt an anderen Stellen auch gewachsen. Wunderbar. Mehr Xenien sind gute Xenien.
Das Problem ist ja, dass sie schneller wächst als andere Korallen und die dann überwächst.
Ja.
Und das will sie ja eventuell nicht haben. Wenn
Was ist die, die du auf dem Arm hast, die ich so unschön finde?
Welche davon?
Die aussieht wie ein unappetitliches Teil eines Körpers?
Die habe ich doch gar nicht auf dem Arm. Das ist nur mir verboten, die durfte ich nicht tätowieren lassen.
Ja, genau. Was ist denn? Sag doch erstmal, welche das überhaupt ist.
Die du meinst.
Ja.
Du meinst, glaube ich, eine Acanthastrea,
die ich genommen hätte. Ich weiß nicht, ob ich das meine.
Ja, ich meine schon.
Und sie sieht, um es ganz freundlich zu formulieren, ein bisschen aus wie ein Poloch. Ein buntes Poloch.
Das ist Steffis Darstellung der Dinge. Ich finde die als Koralle sehr hübsch.
Kannst du die bitte jetzt einblenden? Ich weiß, dass du Fotos davon hast. Bitte
blende sie jetzt Quatsch, ein. Keine Acanthastrea, eine Favia.
Ja, das. Der Name kommt mir bekannter vor, genau. Ja. Also, Tobi blendet jetzt an dieser Stelle ein Foto davon ein und ihr könnt euch entscheiden, ob ich jetzt recht habe oder nicht.
Und der Tobi das ist jetzt so ein Ding, wo Leute jetzt sagen werden, can't be unseen.
Es tut mir jetzt sehr leid, wenn ich sie euch verdorben habe, aber das ist das Einzige, woran ich immer denken muss. Und Tobi wollte sie sich tätowieren lassen und ich war so, nein.
Jetzt ist es eine Rekordia und eine Zoanthus geworden.
Genau.
Als Korallen.
Genau, aber ich sag mal so, die Xenia wäre mir im Aquarium lieber gewesen.
Ja, das Problem ist ja eher, wenn du halt sau viel Geld für andere Korallen ausgegeben hast und die dann von der Xenia natürlich platt gemacht werden.
Nein,
das ist dann das Ärgerliche, ne?
Das ist mir natürlich bewusst, ja.
Ja. Ja, und die andere Sache, obwohl, nee, stimmt, das muss ich eigentlich noch so als, das ist eigentlich der viel interessantere Fehler gewesen, fällt mir jetzt erst ein für das Meerwasser-Aquarium, weshalb ich ja auch das erste Meerwasser-Aquarium irgendwann umgestaltet habe. Zu viel Gestein.
Ja.
Zu viel Gestein und zu sehr nach oben gebaut, sodass kein Platz für die Korallen war.
ja, da denkt man irgendwie nicht dran. Ja. Ne? Man baut sich das auf und es sieht gut aus, wie du es im Süßwasser ja auch machen würdest. Ich glaube, da ist aber auch der Fehler, dass du aus dem Süßwasser kommst.
Genau.
Und da kannst du nicht sagen, dass du nicht gewarnt gewesen bist. Ich war nämlich dabei, als dich diverse Leute gewarnt haben.
Das stimmt, ja.
Unter anderem mein lieber Adri Baumann, den ich so super finde.
Ja, das stimmt. Und das ist etwas, das ist aber auch schwer sich vorzustellen, weil du ja noch gar keine Erfahrung davon hast, wie wird denn so eine Koralle überhaupt in 10 Jahren aussehen oder in 5 Jahren oder auch nur in 2 Jahren.
Ja, und die werden ja riesig. Diese eine, die aussieht wie ein Blatt, die du da oben hast, die ich so fürchterlich finde. Die sieht einfach aus wie so ein riesiges Blatt und steht da. Und die ist, weiß ich nicht, mehr als Handteller groß.
Ja, die muss ich auch regelmäßig abbrechen an den Seiten, damit die nicht unten drunter alles abschattet. Und das ist halt auch ein Problem, weil, wie gesagt, man geht dann in den Laden, sieht diese winzigen Ableger, kauft sich davon ein paar und denkt so, ja, okay, jetzt habe ich auch noch Platz für 40 mehr davon. Und nach einem Jahr ist halt auf einmal alles voll und unten drunter alles abgeschattet und man kann eigentlich nur noch Korallen nach oben stellen, aber nach oben kannst du dann nur Korallen stellen, die das ganze Licht überhaupt vertragen. Und dann wird es auf einmal sehr schnell sehr eng.
Ja.
Und das war da eben auch der Fall.
Wobei ich bei sowas immer schwierig finde, das Fehler zu nennen, weil ich meine, also ja, natürlich kann man das unter irgendwie Anfängerfehler verbuchen, da gibt es ja auch noch diverse andere, ich sag mal Hardscape zu nah an der Scheibe gebaut, du kannst es nicht mehr putzen oder so. Ja, das ist natürlich ärgerlich und es ist ein bisschen doof, aber das hat ja keinen Schaden angerichtet.
Nee, in dem Sinne nicht. Da ist halt mehr so das Lustige eigentlich so ein bisschen, dass bei dem ersten Aquarium gesagt wurde, ja, viel zu viel Steine, hast gar keinen Platz mehr für die Korallen. Jetzt bei dem großen, bei dem Naios, wurde am Anfang gesagt, ja, aber willst du da nicht mal ein paar mehr Steine reinmachen? Sondern viel zu wenig Steine da drin. Mhm. Wobei das jetzt, finde ich, sehr gut aussieht.
Ja, mit den großen Korallen natürlich.
Aber eben auch, weil ich jetzt die Erfahrung habe, dass ich weiß, wie wird die Koralle irgendwann aussehen, dass ich das einschätzen kann.
Nee, ich glaube, du bist auch einfach stur und wolltest darauf nicht hören.
Manchmal bin
das
ich
ist
das
meine Einschätzung.
Auch. Manchmal ist das sicherlich auch richtig. So, du bist wieder dran.
Ich habe, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu erzählen.
Also ich weiß, dass du noch was sagen wolltest darüber, dass dein Scherax Zeugs gefressen hat.
Ja,
und
es gibt
nicht
ja,
nur Tiere.
Nein, es gibt ja diverse Tiere. Wenn man sich da vorher drüber informiert, dann weiß man, dass man die zum Beispiel überhaupt nicht in einem schönen Aquarium halten kann. Schildkröten zum Beispiel. Also mein Bruder hat ganz lange Schildkröten gehabt, Wasserschildkröten. Mein Gott, sind das... Naja, also ich finde Schildkröten...
Dreckige Tiere.
Ja, ich finde Schildkröten wirklich toll. Ich liebe Schildkröten. Das war ja einer der Gründe, warum ich unbedingt nach Australien reisen wollte, weil Wasserschildkröten sind so fantastisch. Egal, ob die jetzt groß oder klein sind. Die sind so, weiß ich nicht, die haben so süße Gesichter. Ich liebe alles daran. Ich finde die so niedlich und diese kleinen Beinchen. Ich finde das wirklich ganz, ganz toll. Aber die stinken. Mein Gott, was diese Tiere kacken können. Das ist ja unfassbar. Und du kannst ja auch keinerlei Deko da reinmachen, weil die, genauso wie dieser blöde Scherax-Krebs, alles kaputt machen. Inklusive Plastikpflanzen. Und da gibt es ja auch diverse Fischarten. Wie gesagt, ich habe jetzt wenig Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus, aber ich glaube, gerade Barscharten sind ja die, die dir dein ganzes Aquarium umräumen.
Ja, oder gerade die, hier diese afrikanischen Seefische, die Tanganyika-Barsche und sowas, wo dann ja auch, also alleine wegen der Wasserwerte schon kaum Pflanzen überhaupt drin überleben und dann aber die Fische auch den Rest der Pflanzen auch fressen würden.
Ja. Also wir können kurz zusammenfassen, 99% der Probleme kann man einfach lösen, indem man sich informiert.
Ja, im Endeffekt schon. Und dann halt auch, ja, also sich informiert, das annimmt, was da auch steht und das halt idealerweise dann irgendwie mit eigenen Erfahrungen in Zusammenhang bringt.
Ja, das Problem ist immer, wo informiere ich mich denn?
Ja.
Weil wir hatten jetzt schon mehrfach das Thema, du fragst 5 Leute, du hast 10 Meinungen und das ist im Internet ganz genauso.
Ja.
Du hast Leute, die kommen aus einer ganz anderen Richtung der Aquaristik, weil du sagst ja selber, deine Art, deine persönliche Art der Aquaristik und das muss niemand deiner Zuschauer genauso sehen oder jetzt in dem Fall der Zuhörer, ist, du findest ein Aquarium, ist ein schönes, Behältnis quasi, was eine Raumdeko darstellt. Mhm. Was da drin ist, ist erstmal zweitrangig für dich. Beziehungsweise, was da drin ist, muss deinen optischen Gesichtspunkten entsprechen.
Ja.
Aber es geht dir nicht ums Tier. Und das sehen ja zum Beispiel ganz viele Leute. Lieben Gruß an der Stelle an die ganzen Biotop-Aquarianer.
Ja, klar.
Sehen das ja berechtigterweise vollkommen anders.
Genau.
Und da gehst du natürlich auch zu anderen Leuten, um dich zu informieren. Also wer sich jetzt über Biotop-Aquaristik informiert, ist bei dir natürlich an der völlig falschen Adresse. Aber man kann natürlich auch aus den anderen Richtungen was mitnehmen. Das heißt ja nicht, dass das eine richtig oder falsch ist. Aber wo findet man diese Leute?
Mhm.
Das ist auch ein Thema, was ich schwierig finde und auch schwieriger wird, je älter man wird. Wie steigt man in ein Hobby ein?
Mhm.
Es gab letztens in einem Internetforum, in dem ich häufiger unterwegs bin, die Frage, was habt ihr für ein Hobby und wie kann man da einsteigen? Und ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, aber das ist ein berechtigtes Thema, weil in unserem Alter, wenn wir ein neues Hobby anfangen wollen, wie machen wir das denn? Weil ich persönlich habe zum Beispiel oft mittlerweile den Gedanken, bist du dafür nicht schon zu alt? kannst du damit überhaupt noch was anfangen? Bringt das überhaupt was? Wenn du da jetzt anfängst, endest du dann mit 30 Kindern in einem Kinderanfängerkurs. Und ich glaube, je älter man wird, umso schwieriger ist es, den Einstieg in ein Hobby zu finden. Gerade auch für Leute, die vielleicht nicht wie wir mit Technik wie Internet aufgewachsen sind.
Ja, möglich.
Wo informiert man sich dann? Früher hast du gesagt, kauf dir ein Buch. Und ich meine, wir haben die Aquaristikbücher ja auch alle schon gelesen aus den 70ern. Da steht ja sehr viel Scheiß drin.
Ja, und die andere Möglichkeit, was natürlich immer wieder genannt wird, wendet dich an einen Verein oder sowas. Aber auch das ist ja was, was man halt aktiv wollen muss. Also möchtest du dich
als jemand, der keine Ahnung... Es ist auch eine Überwindung,
finde ich. Genau, das ist das bessere Wort. Dass du dich da halt an fremde Leute wendest und denen sagst, ich möchte das jetzt machen. Worauf muss ich achten? Weil man dann sofort Angst hat, halt als unwissend sozusagen abgestempelt zu werden.
Ja, es gibt zum Beispiel ein Hobby, in das ich gerne einsteigen würde, was ich wirklich ganz fantastisch finde. Und da gibt es einen Verein und der Verein ist aber ein kleines Stückchen weiter weg und der besteht aus wenig Mitgliedern, die aber alle so richtige Nerds sind, die im Thema sind. Und ich hätte total Angst, wenn ich da auflaufe, dass sie denken, um Gottes Willen, was will diese Verrückte hier? Mhm. Was der Grund ist, warum ich da noch nicht mal angefragt habe, obwohl ich gerne würde.
Ja, ne, das ist doch also einerseits traurig.
Ja, die Einstiegshürde ist groß, finde ich, bei sowas. Ja. Gerade wenn du dann irgendwo einsteigst und du zeigst vielleicht schon mal ein Foto und dann wirst du überrannt von vielleicht sehr harscher Kritik.
Und dazu fällt mir dann auch noch ein, wenn du dann jemanden hast, dem du bei einem Thema vertraust, ist es ja auch schwierig zu differenzieren, dass das vielleicht nur ein Teil dieses Themas ist. Weil ich meine...
Oder dass derjenige vielleicht auch nicht unbedingt immer Ahnung von allem hat oder nicht alles so macht, wie man das selber machen würde.
Weil ich kriege ja trotzdem noch, obwohl ich das sehr, sehr häufig sage, sehr regelmäßig die Frage, hey, ich habe diesen und jenen Fisch, kann ich den mit meinen anderen Fischen zusammenhalten? Und da muss ich mal sagen, das weiß ich nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das für ein Fisch ist, was der für Werte entspricht, müsste ich alles selber erstmal googeln und recherchieren und keine Ahnung was, da kann ich dir nicht weiterhelfen.
Ja, aber so eine Frage ist auch ein großes Kompliment, weil das heißt, dass man dir da vertraut.
Ja, aber es bedeutet eben auch, dass natürlich akzeptiert werden muss, dass man eben ein Thema in der Regel ja nie in allen Facetten umfassend gleichermaßen gut kennt.
Ja, und ich finde, es ist auch immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn jemand sagt, das weiß ich nicht, frag wen anders.
Ja, das denke ich mir auch immer, aber auf der anderen Seite ist das ja vielleicht für denjenigen, der gefragt hat, dann dieser Knackpunkt, wo man sagt, okay, aber andere kenne ich ja, jetzt
wen?
Nicht.
Genau,
wen? Dann sind wir da, okay, jetzt weiß ich aber auch nicht mehr weiter. Ne?
Genau.
Und das ist schwierig.
Ja.
Da gibt es ja auch nicht wirklich eine Lösung für.
Nee, die Lösung ist sich selber hinsetzen und gucken. So leid es mir tut, die Arbeit kann einem niemand abnehmen. Es ist einfach so.
Ja, und das ist eigentlich auch ein schöner Übergang zu meinem letzten großen Fehler, den ich noch ansprechen wollte, nämlich mit dem Nios, als ich es dann eingerichtet habe, also mit dem großen Meerwasser-Aquarium, die Bakterienblüte, die ich mir da selber reingeholt habe und die mich selber einen Großteil des Korallenbesatzes gekostet hat, weil ich halt nicht verstanden habe oder ehrlicherweise muss man auch sagen, weil ich einfach auch die Bedienungsanleitung ignoriert habe, weil es steht drin, ja, man hätte es lesen können. Es steht drin, auf gar keinen Fall überdosieren.
Ja, das ist so der Punkt, wenn man denkt, man hat Ahnung und anfängt sich zu überschätzen.
Ja, was war das? Ist das Dunning-Kruger-Effekt ist das, oder?
Nee, das ist ja eher, wenn du denkst, du hast total viel Ahnung, obwohl du sie nicht hast.
Ja.
Aber das ist, glaube ich, also ich glaube, da geht es darum, dass Leute sich schnell als Experten verstehen, weil sie mal 3 YouTube-Videos gesehen haben. Das ist gar nicht das, worauf ich hinaus will. Der Tierarzt, dem ich folge, der hatte das mal schön irgendwo formuliert, so von wegen, wenn du anfängst, dich in ein Thema einzuarbeiten, dann gibt es verschiedene Phasen. Die erste Phase ist, du weißt nichts und du weißt, dass du nichts weißt.
Ja.
Und dann fängst du an, mehr zu lernen und dann kommst du an einen Punkt, wo du zwar noch nicht viel weißt, aber denkst, boah, jetzt weiß ich richtig viel. Und dann geht's weiter und je höher deine Expertise wird, umso mehr weißt du, dass du wenig weißt. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, Dunning-Kruger-Effekt kannst du jetzt sagen, aber ich persönlich würde sagen, dass das nicht unbedingt ein Fall davon war, sondern dass du an einem Punkt warst, wo du dein Wissen überschätzt hast, weil du schon viel wusstest. Weißt du, was ich sagen möchte?
Ja.
Also wo ich den Unterschied mache?
Ja. Und ich glaube, dieses Thema Bedienungsanleitung lesen ist auch ganz generell ein Problem.
Ja.
Sollte man da ab.
Liebe Grüße an euch. Ich weiß, ihr seid genauso. Wir sind alle so. Wir sitzen alle im selben Boot.
Weil ich habe halt da einfach den Dünger halt überdosiert, obwohl ich es nicht hätte machen dürfen, weil das Problem war einfach, dass der Dünger, also ich musste halt Nitrat-Phosphat so ein bisschen erhöhen in dem Aquarium für den Anfang. Und ich konnte beides nicht nachweisen mit den Wassertests. Und der Dünger, den ich benutzt habe, ist halt durch den Wassertest, den ich benutze, nicht nachweisbar. Obwohl halt der Nährstoff aber vorliegt. Und dadurch habe ich natürlich dann massiv überdosiert. was dann zu der Bakterienblüte geführt hat, was halt zum Absterben der Korallen geführt hat. Und das auch relativ schnell. Also das ist etwas, was ich auch so im Süßwasser nie erlebt habe, dass das wirklich so am Abend alles in Ordnung, am nächsten Morgen weiß. Wirklich komplett weiß.
Du das Problem hatte ich auch.
Die Rückwand nicht
mit
sehen.
Mit dem Futter,
ja,
zum Beispiel.
Ja. Und das hat dann eben auch sehr schnell die Korallen gekostet.
Ja. Und man muss ja auch sagen, es ist natürlich auch ein monetärer Wert, der da richtig flöten geht. Ja, klar. Ne? Wenn du teure Fische hast, wo du vielleicht, also nicht nur Fische, Korallen ja auch, aber wenn du teure Tiere hast, wo du viel Geld investiert hast, wo du viel Zeit investiert hast, wo du Herzblut rein investiert hast und dann kommt so ein doofer Fehler und dir stirbt das alles. Oh, wie furchtbar ist denn das?
Ja, ja, vor allem, wenn du dann im Rückblick realisierst, so stand drin, hätte man lesen können. Mhm.
Ja, das, nicht sein müssen. Das ist aber, glaube ich, immer so. Fehler sind fast alle vermeidbar. Aber ja, Fehler sind auch einfach menschlich. Hände hoch, wer noch nie einen Fehler gemacht hat. Mhm. So, freut euch, wenn ihr noch nie einen wirklich doofen, teuren, gefährlichen Fehler gemacht habt.
Man muss ja auch sagen, das ist ja auch so eine leichte Ambivalenz, die ich habe durch den YouTube-Kanal, dass ich das meistens, also natürlich ist das für mich in dem Moment und gerade natürlich für die Tiere immer scheiße. Müssen wir ja nicht drüber diskutieren. Aber die Möglichkeit zu haben, es dann öffentlich zu zeigen, ist eigentlich viel wert. Weil dann sieht man das auch mal, weil ansonsten ist das halt oft etwas, was immer nur beschrieben wird, aber man weiß vielleicht nicht so genau, wie sieht das aus.
Jetzt gehst du wieder davon aus, dass andere von deinen Fehlern lernen und ich weiß nicht, ob das so ist.
Ja, aber vielleicht zumindest, dass man die Möglichkeit hat, sie überhaupt mal zu sehen und nicht nur immer gesagt wird, ja, das und das kann dann passieren, mach das also nicht. Und man aber vielleicht dann selber gar nicht einschätzen kann, wann bewege ich mich denn darauf hinzu, weil man nie gesehen hat, wie es aussieht.
Ja, aber die haben auch Leute gesagt, du sollst die Xenia nicht da reinsetzen und du hast es trotzdem gemacht, ja, weil du es nicht geglaubt hast. Weißt du, was ich meine? Also ich finde, unser Umgang mit Fehlern sollte so sein, dass man dazu steht und sagen kann, ich habe einen Fehler gemacht, das ist so. Und dass Leute sagen, ja, war doof, aber es gibt schlimmere Dinge, die man tun kann.
Ja.
Man kann ja jetzt sagen, okay, Fehler passieren, jetzt weißt du es besser.
Ja.
Und ich finde, das sollte der Umgang mit sehr vielen Fehlern einfach sein.
Seitdem ist auch nie wieder was Schlimmes passiert.
Ja, noch nicht. Wer weiß. Ich meine, ihr erinnert euch vielleicht noch an die Geschichte, wo wir den kleinen Pflegekater hatten.
Ja,
ja, mit dem Filter. Dakota war es damals, ne? Mhm. Genau. Und das war der kleinste Kater oder die kleinste Katze, die jemals in dieser Wohnung war. Und wir waren eigentlich der Meinung, dass die Aquarien wirklich gut gegen die Katzen gesichert sind. Nein, nicht gegen so winzige Katzen. Das hat uns einen ganzen Schrank und den Boden gekostet.
Ja, das stimmt. Obwohl es eigentlich nur 5 Liter Wasser waren.
Ja, 5 kleine Liter Wasser. Und es ist so lustig, weil der Tobi hatte das hier so gebaut. Also es geht um das Kallax-Regal, was hier im Büro steht. Und da stehen die Aquarien drauf. Und Tobi hatte das damals so gebaut, dass er die Steckdosen oben in den Schrank gebaut hatte, falls mal Wasser rausläuft, dass es nicht da reinfließt.
Ja.
Und was ist passiert? Durch den Kapillareffekt ist es, glaube ich, sogar rausgelaufen, oder?
Ja, nee, aber die Steckdosen waren halt oben im Schrank, aber Dakota hat den Filter, das war so ein Hängenfilter, so verschoben, dass er halt das Wasser aus dem Aquarium befördert hat, genau auf den Schrank, wo die Steckdosen drin waren. Es war halt einfach ein blöder Zufall in dem Fall, dass sie so, weil es war ja noch nicht mal da drunter. Also die Steckdosen waren noch nicht mal unter dem Aquarium, sondern eins weiter links in den Fächern. Damit, falls aus dem Aquarium was raustropft, es da drunter tropft und nicht die Steckdosen trifft. Aber weil er den Filter halt so schön zur Seite geschoben hat, lief das dann genau in den Schrank rein.
Ja, also manche Fehler kann man auch nicht vermeiden, weil Zufälle einfach so doof sind.
Ja.
Ja. Was wäre denn, ich frage anders, gibt es noch etwas, was du sagen möchtest? Weil ansonsten hätte ich jetzt gefragt, was würdest du denn sagen, sind die häufigsten Anfängerfehler, die man vermeiden kann? Vielleicht haben wir noch 1-2 Tipps.
Mhm. Würde ich direkt mit einsteigen, weil du jetzt auch so schön gesagt hast, Kapillareffekt ist einer davon.
Ja.
Und das kam nämlich auch ein paar Mal über Instagram rein. Aquarium, also gerade ein offenes Aquarium natürlich, so voll machen, dass irgendwelche Gegenstände, die ins Aquarium hängen, halt so weit unter Wasser stehen, dass der Kapillareffekt das Wasser dann über die Kante rüberzieht.
Erzähl doch erstmal, was der Kapillareffekt ist, weil wir gehen jetzt davon aus, dass alle das wissen, aber ich glaube, das ist ein Fehler, dass wir davon ausgehen.
Ich kann es jetzt tatsächlich nicht gut auf physikalischer Ebene aus dem Kopf erklären.
Es soll ja auch keine Physikstunde werden. Es geht halt darum, dass das Wasser über physikalische Kräfte aus dem Aquarium rausbefördert wird, wie das zum Beispiel der Fall ist, wenn ihr mit einem Schlauch einen Wasserwechsel macht.
Ja, aber das ist nicht der Kapillareffekt. Also das ist definitiv was anderes. Weil der Kapillareffekt basiert darauf, dass du dass sich Wasser durch eine sehr enge Lücke nach oben ziehen kann.
Ja, beispielsweise, wenn man das Aquarium mit Abdeckung zu hoch auffüllt.
Genau.
Abdeckungen sind der häufigste Fall daran, ja.
Oder auch der Klassiker, das Hang-On-Thermometer. Mhm. Weil das Hang-On-Thermometer kaufst du ja auf deine Glasbreite passend, damit es schön eng anliegt. Und wenn du dann das Wasser zu hoch füllst, dann zieht sich halt das Wasser über diese ganz schmale Kante zwischen Hänger und Thermometer und Glaskante weiter nach oben und läuft dann am Hänger und Thermometer außen nach unten. Und damit habe ich mir nämlich tatsächlich auch schon mal einiges an Wasser aus dem Becken rausgezogen. Tatsächlich auch schon hier auf dem Regal, wo ich, also auf meinem Sideboard, wo ich so eine Holzplatte oben drauf liegen habe. Das habe ich dann zum Glück schnell genug bemerkt, aber die Holzplatte war halt auch ordentlich nass. Dann nimmt man alles runter, lässt das Ganze trocknen, völlig okay. Aber das ist manchmal ein bisschen ätzend. Also da muss man drauf achten, gerade bei offenen Aquarien, die einfach nicht zu voll zu machen. Oder wenn man es macht, dann darf eben nichts im Aquarium sein, was eng an der Glasscheibe anliegt.
Ja, ich habe gerade den Wikipedia-Artikel offen gemacht und es geht dann um die Wechselwirkung zwischen Oberflächenspannung der Flüssigkeit und Grenzflächenspannung zwischen der Flüssigkeit und der festen Oberfläche, also Adhäsion.
Ja, Adhäsion ist ein gutes Stichwort.
Genau. Da kann nämlich die Kapillarkraft höher werden als die Schwerkraft und kann dabei sogar ganze Bäume und Wurzeln und so weiter bis zu 100 Meter hoch aufsteigen lassen.
Mhm. Ja, das ist schon krass. Also da muss man aufpassen, dass einem da nicht dann das Wasser rausläuft.
Und das bewirkt auch, dass das flüssige Wachs im Docht zur Flamme aufsteigt. Oder dass sich poröse Materialien wie Ziegel oder Textilien mit Wasser vollsaugen.
Ja.
Es ist derselbe Effekt.
Okay. Guck, wieder was gelernt.
Wieder was gelernt. Danke, Wikipedia.
Ja, ansonsten noch so Klassiker wäre halt, was auch häufig genannt wurde, Hardscape zu nah an der Scheibe gebaut, weil dann kann man es nicht mehr sauber machen, also kann man die Scheibe nicht mehr sauber machen. Ich meine, es gibt Layouts, wo man das will, wo man das dann so zubaut, dass es ohnehin egal ist, aber ganz generell, wenn man die Scheiben ordentlich sauber machen will, dann muss man gucken, dass man beim Aufbauen schon mit der Hand noch überall hinkommt.
Überlegt euch ein kleines Setup, überlegt euch, was euch generell am meisten interessiert, macht vielleicht mal eine Mindmap oder einen Moodboard oder was man heute so macht, Pinterest oder so modern bin ich nicht. Und dann überlegt euch, was ist denn das Interessengebiet, was ich an diesem Hobby gut finde. Also versucht mit einem Satz zu beschreiben, was ist das, was ich machen möchte und was ich gut finde. Mhm. Bei dir wären das zum Beispiel Optik und Pflanzen. Mhm. Und bei mir wären das zum Beispiel verrückte Fische. Und dann geht ein Schritt weiter und sagt, gibt es da eine spezielle Sache, die ich gut finde? Zum Beispiel rote Pflanzen bei dir oder bei mir wären es jetzt zum Beispiel Antennenwälse. Und dann versucht euch erstmal mit diesem speziellen Thema zu beschäftigen und sich quasi von dem speziellen Interesse nach außen zu arbeiten.
Das finde ich auch sehr gut, dass man nicht anfängt mit, ich kaufe mir jetzt erstmal ein Aquarium und sich dann überlege, was da irgendwann reinkommt. Und danach bemisst sich ja auch, was ich überhaupt beispielsweise an Komponenten brauche.
Genau.
Ne, weil wenn du sagst, dich interessieren jetzt verrückte Fische, ich nehme jetzt mal das Beispiel mit dem Anglerfisch zum Beispiel drauf, fürs Meerwasserbecken, da wäre es jetzt so, da das halt ein fieser Räuber ist, sind halt Beifische schon mal raus. Und auch viele Korallen sind raus und dann bleiben im Endeffekt nur höhere Algen. Und dann brauche ich zum Beispiel eine andere Art der Beleuchtung, als ich es für ein reines Korallenbecken bräuchte.
Ja, es wäre mit roten Pflanzen meinem Beispiel ja genauso. Mhm, genau. Weil für rote Pflanzen sind die Wasserwerte, glaube ich, nicht so super spannend. Also zumindest nicht sowas wie Wärme oder sowas. Aber du brauchst auf jeden Fall eine richtige Lampe.
Ja.
Und daraufhin kannst du dir das Aquarium ja ehrlich gesagt frei aussuchen.
Ja, und wenn du stattdessen ein Neonbiotop haben willst mit Schwarzwasser, dann ist halt da ohnehin sehr wenig Licht drin. Also, aber man muss dann auch akzeptieren, dass das Dinge sind, die halt nicht kombinierbar sind. Dass es da auch Grenzen untereinander gibt, die du jetzt nicht sauber für alle Bedingungen optimal zusammenbringen kannst.
Ja, natürlich.
Weil ich könnte mir vorstellen, dass das auch häufig ein Problem ist.
Das glaube ich eigentlich nicht. Also zumindest nicht, wenn du davon ausgehst, was ist denn mein größtes Interesse und dich dann nach außen arbeitest. Mhm. Was ich ja in unserem Umfeld häufig sehe, also wir sind jetzt alt genug dafür, dass jetzt neue Kinder kommen und dann wird oft gesagt, ach ja, für die Kinder so ein Aquarium wäre schön und dann wird ein Aquarium gekauft und so. Der Anspruch ist, es sollen schöne bunte Fische rein. Das wird dann natürlich schwierig, weil dann müsste man schon gucken, dass man sich vielleicht auf ein, zwei Fischarten beschränkt und dann darum quasi das Aquarium und alles weitere plant.
Ja, oder es müsste ein sehr großes Aquarium sein, aber das ist dann natürlich auch wieder eine
Anschaffung, die nicht so leicht ist. Wie gesagt, Neons, Guppies und Mollys gehört eigentlich nicht zusammen in ein Aquarium.
Ja.
Weil die ganz unterschiedliche Ansprüche haben. Da hilft auch nicht die Größe des Aquariums. Die brauchen andere Wasserwerte und so weiter. Stimmt. Aber wenn man zumindest ein Grundthema hat und sich daran nach außen arbeitet, dann hat man ja auch immer eine Begrenzung. Da musst du dich ja jetzt nicht damit auseinandersetzen, weiß ich nicht, was sind Lumen, muss das RGB sein oder keine Ahnung.
Ja.
Also ich glaube, das hilft immer, wenn man das so ein bisschen als Leitlinie für sich selber nimmt.
Ja, den letzten Einsteiger-Tipp, den ich noch mitgeben würde, wäre, lasst euch bei der Einrichtung Zeit. Das muss nicht an einem Nachmittag eingerichtet und befüllt werden. Sondern man kann das in aller Ruhe einrichten, gerade wenn man Wert auf die Einrichtung legt, mit den Wurzeln, mit den Steinen, die man da anordnen möchte, weil im Idealfall bleibt das ja ein paar Jahre bei euch stehen und im Idealfall gefällt es euch nach ein paar Jahren auch noch. Und dann sollte halt die Einrichtung euch auch so lange noch gefallen.
Das sehe ich völlig anders. Das sehe ich vollkommen anders als du. Weil ich finde, das ist sowas wie, keine Ahnung, Haarfarbe oder so. Das kannst du doch ändern. Warum solltest du es nicht ändern?
Ja, also natürlich kannst du es ändern, aber der Aufwand, es zu ändern, ist halt nicht unerheblich.
Ja, aber es ist doch auch schön. Also das ist doch auch der Spaß daran. Das ist doch auch der Grund, warum Leute gerne ihre Wohnung renovieren, weil es auch schön ist.
Ich sehe das ja auch so. Aber trotzdem ist für viele ja der Anspruch, dass wenn man sich so einen Aquarium hinstellt, dass es ja dann auch 10 Jahre da steht.
Ist das so?
Jetzt kommen also, wir wieder also manche zu, haben das sicherlich als Anspruch.
Ja, bestimmt. Aber das ist wieder der Punkt, was ist denn deine Erwartungshaltung dafür? Mhm. Weil wenn du jetzt sagst, ich möchte das als Dekogegenstand und der soll sich häufig ändern, das ist ja völlig in Ordnung. Aber da würdest du anders rangehen, als wenn du sagst, ich möchte, dass das 10 Jahre unverändert so da steht. Würdest ja, du ganz andere Komponenten nehmen. Und auch da wieder, überleg dir, was ist dein Anspruch, was möchtest du für dich, arbeite dich nach außen. Mhm. Und was ich gerne sagen würde, es ist auch völlig in Ordnung, etwas nicht zu wissen. Also nicht nur Geduld mit der Einrichtung, sondern auch Geduld mit sich selber haben. Und es ist auch völlig okay, wenn man mal was nicht sofort versteht oder auch einfach überhaupt nicht versteht.
Klar, das also wird ja auch immer wieder auftauchen. Du wirst auch immer wieder auf Themengebiete stoßen, die du vorher gar nicht auf dem Schirm hattest, die dann im ersten Moment erstmal überwältigend erscheinen können.
Ja, alleine bei sowas in Anführungszeichen simplem wie Aquaristik. Wir haben Thema Beleuchtung, wir haben Thema Wasserchemie, wir haben Thema Pflanzen, wir haben Thema Bodengründe, wir haben Thema Fische, was ein riesenkomplexes Thema ist. Wie funktionieren Fische? Wie kann man die zusammensetzen? Was brauchen die? Also das ist ja so wahnsinnig komplex und wir sind noch gar nicht beim Thema Düngung, was auch wieder komplex ist. Also es ist alles sehr, sehr, sehr komplex. Es sind sehr viele Themen und da ist es auch völlig in Ordnung, am Anfang einfach was nicht zu verstehen, jemanden zu fragen, etwas auszuprobieren, etwas einfach nur zu machen, wie man es irgendwo gelesen hat und das ein halbes Jahr beizubehalten. Das ist alles völlig in Ordnung.
Ja, finde ich, ist ein schönes Schlusswort eigentlich.
Ich finde deine Instagram-Frage, die hat auch nochmal schön gezeigt, was wir jetzt auch schon gesagt haben. Wir haben alle schon Fehler gemacht und wir werden auch alle weiter Fehler machen. Also auch jemand in deiner Position, von dem man ja erwarten sollte, der hat viel Ahnung, auch der macht ja immer noch Fehler und die werden ja auch immer noch weiter passieren. Klar. Genauso wie allen anderen. Und es war schön zu sehen, dass du, weiß ich nicht, wie viele Antworten hast du bekommen?
Also waren wirklich sehr viele. Viele, das war also einer der Fragensticker mit den meisten Antworten.
Genau. Und das ist doch auch irgendwie schön zu wissen, dass wir alle im selben Boot sitzen. Mhm. Wir haben alle Fehler gemacht. Wir werden alle weiter Fehler machen. Schämt euch nicht dafür. Redet da offen drüber.
Ja, das wäre ein guter Kreisschluss zu der Frage, zu der Fehlerkultur, ne? Wie man damit umgeht.
Es ist doch auch, also das kennt ihr vielleicht noch aus der Schule, aus dem Unterricht, wenn man in einer Klasse saß, wo es einen autoritären Lehrer gab, der einen so abgebügelt hat, wenn man mal was nicht wusste. Mhm. Das waren die Klassen, wo es am absolut stillsten war, wo keiner mitgemacht hat, wo keiner Lust drauf hatte. Und das ist doch was anderes, wenn es eine Klasse oder ein Kurs ist oder auch ein Hobby, wo man sagt, so Fehler gehören dazu, wir haben alle schon Fehler gemacht, frag uns, es gibt keine doofen Fragen und Leute auch offen aufnimmt und sagt, du, so einen blöden Fehler habe ich auch schon gemacht, fühl dich nicht schlecht, red da ruhig einfach drüber und die Leute einfach encouraging. Ich komme leider nicht auf das deutsche Wort, wo man Leuten
unterstützt.
Genau, wo man Leute unterstützt und ihnen sagt, das ist gut, was du machst und mach weiter so und fühl dich nicht schlecht, ich habe es auch schon gemacht und denen einfach ein gutes Gefühl gibt. Da geht man ganz, 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 ganz anders mit Fehlern um.
Ja. Ja, finde ich auch. Und das ist auch meiner Meinung nach ein großes Problem von Social Media. Oder ganz generell von der Kommentarkultur auf Social Media.
Ich würde nicht sagen, dass das ein Social-Media-Problem ist. Ich würde auch sagen, das ist ein Moderationsproblem, weil da ist man als Moderator für zuständig.
Klar, auch.
Ich glaube nicht, dass das an Social Media liegt. Ich glaube, dass das an der Blase liegt, die da entsteht durch fehlende Moderation. Weil die Leute, die du da lässt und die am lautesten schreien, wenn die sich gegenseitig unterstützen, große, laute Gruppen, die vertreiben alle anderen. Die gehen dann einfach woanders hin. Und dann hast du am Ende nur noch eine laute, schreiende Gruppe. Und das hättest du durch Moderation verhindern können. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Mhm. Und das ist auch meine Meinung, warum ich glaube, dass Facebook eine andere Gesprächs- und Diskussionskultur hat als beispielsweise Instagram. Weil wenn du sowas sofort Einhalt gebietest und sagst, boah Leute, und das löscht, konsequent löscht, oder auch sagst, bitte mach das so nicht. Ich meine, du kannst 5-mal eine Netiquette schreiben und sagen, seid nett und respektvoll. Also die Moderatoren sind ja dafür zuständig oder derjenige, der das Forum betreibt oder wer auch immer, der ist ja dafür zuständig, das auch durchzusetzen.
Ja.
Und wenn du da zu viel duldest, dann hast du die lauten, schreienden Leute, die allen alles überstülpen. Da muss man wirklich sehr drauf achten.
Ja, ich meine, das ist im Endeffekt ja auch der Grund, warum wir das so machen, wie wir es machen.
Ja,
weil, also die
wir könnten wahrscheinlich auch noch was besser machen.
Klar, die Facebook-Gruppe wird dann moderiert und die Kommentare auf YouTube ja auch vollständig. Gerade um sowas zu vermeiden, weil ich ja auch denke, dass es eigentlich ein Ort sein sollte, wo man sich dann auch noch weiter unterstützen kann, wo man vor allem auch noch weiteres Wissen teilen kann.
Ja, das ist auch meine Bitte, wenn ihr in einem Forum seid oder in einer Facebook-Gruppe oder sonst wo, scheut euch nicht, da die Leute anzusprechen. Und wenn euch da nicht geholfen wird, dann geht in eine andere. Wenn ihr euch da unwohl fühlt und das Gefühl habt, die Leute halten euch klein, dann ist das nicht eure Gruppe. Dann geht woanders hin. Mhm. Ach, generell im Leben. Wenn ihr das Gefühl habt, Leute behandeln euch respektlos und halten euch klein und ihr fühlt euch schlecht bei den Leuten und ihr fühlt euch verletzlich und könnt da nicht gut mit Fehlern oder Kritik hingehen, dann sind das die falschen Leute. Sucht euch andere Leute. Mhm. Das sollte so nicht sein.
Ja, das stimmt.
Also das heißt nicht, dass man euch nicht kritisieren sollte. Man sollte jeden kritisieren können. Auch wenn es unangenehm ist. Also niemand bekommt gerne Kritik. Aber ihr solltet euch nicht konstant so fühlen, als würde jemand auf euch rumhacken.
Ja. Ja, wo wir auch schon wieder am Anfang sind, dass man eben Kritik dann auch vernünftig formulieren muss.
Ja. Aber auch Kritik vernünftig annehmen. Und das ist schwer.
Das stimmt.
Dafür habe ich keine Tipps.
Das ist ja auch was mir selber schwerfällt. Ich meine, das haben wir jetzt ja auch im Laufe dieser Folge so ein bisschen rausgefunden, dass ich da ja auch nicht gut drin bin.
Ja, das fällt uns aber allen schwer. Mhm. Also das ist ja nicht dein persönliches Problem. Niemand kriegt gerne Kritik und denkt sich so, ach so, ja klar, setz dich um.
Ja.
Weil ich meine, wir machen Dinge ja, weil wir davon überzeugt sind, dass sie richtig sind. Oder weil wir nicht wissen, dass sie falsch sind. Aber niemand macht ja Dinge absichtlich. Und wenn er Dinge absichtlich macht, dann hilft auch keine Kritik.
Das stimmt wahrscheinlich.
Ja. Das ist vielleicht auch noch eine Sicht auf Fehler, dass man sagen kann, die Person macht das ja nicht, um mich zu ärgern.
Mhm.
Oder um jemandem oder etwas, wie jetzt zum Beispiel Korallen, zu schaden.
Ja, oder aber auch, das finde ich ganz häufig, weil das beispielsweise auch ein paar Mal kam als irgendwie Fehler, wo Leute dann gesagt haben, ja, ich habe zum Beispiel nachts meinen Filter ausgemacht, weil er mich gestört hat, weil ich den so laut fand.
Mhm. Kann ich verstehen.
Und wo ja dann ganz schnell vermutlich in einem Forum oder auch jetzt auch bei mir selber, ich merke das ja, die Reaktion kommt, ja, weil so ein Filter muss da laufen, das weiß man auch. Aber natürlich weiß man das nicht. Und natürlich darf man und muss man so eine Frage auch irgendwann mal irgendwo stellen können.
Ja, wer hat gesagt, ohne, ein Filter muss die ganze Zeit laufen?
Genau, ohne dass man eben sofort halt von den Latz geknallt bekommst, ja, wie, weißt du das nicht? Informier dich erstmal. Wenn du sowas nicht weißt, brauchst du gar nicht anfangen mit dem Hobby.
Ja, das so, kommt ne? ja auch. Informier dich ist ein ganz, ganz schlechter Rat.
Ja, ja, ein schlechter Rat von jemandem, der dann eigentlich die Informationen liefern könnte.
Ja, du kannst auch sagen, du, ich merke, du hast da irgendwelche Wissenslücken, wenn dich das interessiert, hier ist Quelle XY, da kannst du dich einlesen, wenn du Fragen hast, frag mich. Bums, ganz andere Aussage.
Ja. Ja, aber da muss man eben auch nochmal wirklich klar machen, es gibt in dem Fall auch keine doofen Fragen, weil man ja irgendwie einsteigen muss.
Ja, völlig.
Und man sollte ja, das, ich meine, das hast du ja gerade schön gesagt, ne, mit dem sich halt im Laufe der Zeit zu überlegen, wie kann ich denn überhaupt nochmal ein neues Hobby anfangen? Wo kann ich da einsteigen? Wen kann ich denn dann überhaupt fragen, ohne dass ich mich sofort blöd fühle? Und wenn man da, glaube ich, nicht dran arbeitet, gerade diese ganz, ganz rudimentären Fragen auch vernünftig zu beantworten. Und halt auch, das ist ja...
Mit Geduld.
Genau. Und ich meine, das ist ja auch durchaus ein Problem, weil solche Fragen ja immer wieder kommen. Immer, immer wieder. Immer wieder steigen neue Leute in das Thema ein und du wirst immer wieder die gleichen Fragen beantworten müssen.
Ja, das ist das, was ich letzte Woche auch meinte. Wenn du dann immer schreibst, habe ich ein Video zugemacht. Ich persönlich würde mich mit so einer Antwort abgebügelt fühlen.
Mhm.
Weil natürlich ist sie fachlich richtig, aber ich finde sie menschlich so schwierig.
Mhm. Ja, da muss man aufpassen.
Was eine dumme Frage, hier ist doch das Video. Google das doch.
Ja.
Und ich kann das ja verstehen. Manchmal denke ich auch, meine Güte, seid ihr zu doof, Google zu benutzen, wenn ich im Internet irgendwelche Fragen lese. Ja, aber so einfach ist es halt einfach nicht.
Ja.
Du weißt nicht, wo die andere Person herkommt.
Genau.
Und das ist auch ein Punkt. Weißt du, wen man viel seltener kritisieren sollte und viel weniger harsch? Sich selber.
Dann lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Ich habe noch eine Kategorie aus früheren Folgen, die ich sehr unregelmäßig weitergeführt habe, die ich aber eigentlich schön finde. Und zwar den Alltagsprotipp der Woche. Und wir hatten schon darüber geredet, dass ich mir das eigentlich von einem anderen Podcast abgeguckt habe, die den Snack der Woche gemacht haben.
Es ist übrigens deutlich einfacher, was zu essen zu finden, als einen Alltagsbrot.
Ich wollte nämlich jetzt gerade sagen, wie wäre es, wenn wir das einfach erweitern auf irgendetwas, was uns irgendwie in der vergangenen Woche oder in den vergangenen zwei Wochen über den Weg gelaufen ist, was wir als teilenswert empfinden. Und ich fange an, dann hast du noch einen Moment Zeit nachzudenken, weil mein tatsächlich in dem Fall Alltagsbrot-Tipp der Woche wäre, macht mal regelmäßiger eure Kaffeemaschine sauber. Weil mir fällt das immer auf. Also ich denke schon, dass ich das relativ häufig mache und ich habe mir beispielsweise extra eine gekauft, die für den Milchaufschäumer keine Schläuche benutzt, weil Schläuche sauber macht, das ist umso nerviger. Das wäre dann Tipp Nummer 1, wenn ihr den Milchaufschäumer habt mit Schläuchen, macht die Schläuche regelmäßig sauber. Aber auch so in Kaffeemaschinen setze ich echt viel Scheiß ab, so im Laufe der Zeit, von dem Kaffeeabrieb und dann ist da halt auch Feuchtigkeit drin und das ist eben auch das perfekte Milieu für Schimmel. Und da muss man wirklich regelmäßig mal aufmachen und alles durchwischen und vor allem danach auch ordentlich trocknen lassen, bevor man es dann wieder zusammensetzt und dann wieder weiterverwendet. Und deshalb, guckt ab und zu mal in eure Kaffeemaschine, weil ihr wollt natürlich nicht aus einer schimmeligen Kaffeemaschine Kaffee haben.
Okay, ich finde das jetzt sehr schwierig. Deshalb werde ich jetzt einfach einen Tipp weitersagen, den ich diese Woche gehört habe, beziehungsweise letzte Woche. Den habe ich im Internet gelesen. Und ich weiß nicht, warum mir das nicht bewusst war, aber das war neu für mich. Nämlich Zahnseide benutzen. Mhm. Und jetzt wirst du denken, was daran ist neu für dich? Ich dachte immer, ja, aber wenn du gute Zähne hast, warum sollst du Zahnseide benutzen? So offensichtlich reicht doch dann die Zahnbürste. Und diese Woche schrieb jemand im Internet einen Kommentar, mit dem ich mich persönlich sehr angesprochen gefühlt habe. Er schrieb nämlich, ja, mit 35 Jahren hat man da noch keine Probleme. Und ich war so, ups. Und dann hat er sehr ausführlich geschrieben, ja, wenn du Zahnseide benutzt, da geht es gar nicht um deine Zähne, da geht es nämlich um dein Zahnfleisch, weil sich sonst quasi unter deinem Zahnfleischrand etwas bildet, was du dann nicht haben möchtest und was du dann nicht wegkriegst. Und das kriegst du mit Zahnseide weg und deshalb solltest du nämlich prophylaktisch quasi für dein weiteres Leben, weil diese Probleme eher im Alltag kommen, solltest du jeden Tag Zahnseide benutzen. Mhm. Und zwar so früh wie möglich, weil die Probleme irgendwie 90% der Leute haben am Ende. Mhm. Seitdem benutze ich Zahnseide und zwar jeden Tag und nicht nur so sporadisch, weiß ich nicht, zweimal im Monat. Ja, also mein Tipp, benutze Zahnseide, weil es ist für das Zahnfleisch und nicht für die Zähne.
Ja, und seitdem du mir das nämlich erzählt hast, mache ich das dann nämlich jetzt auch mal.
Ja.
Ja, sehr gut. Okay, dann haben wir auch wieder eine ordentliche Zeit hinter uns. Mhm. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Bis dann.
Bis dann, ciao. Vielen Dank, dass du dir diese Folge wieder bis zum Schluss angehört hast. Das macht mich sehr, sehr glücklich, wenn ich meine Inhalte hier so lange fesseln kann. Jetzt gibt es noch 2 wichtige Sachen und zwar einmal würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast bewertest, vor allem auf Apple Podcasts. Wenn du da also unterwegs bist, dann hinterlass dem Podcast auch eine Bewertung. Auf Spotify geht das mittlerweile auch. Das ist einfach super, super wichtig, um den Podcast bekannter zu machen und um anderen Leuten zu zeigen, dass das in euren Augen ein guter Podcast ist. Die zweite Sache ist, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann empfehle ich euch sehr die Mitgliedschaft auf dem zum Podcast gehörenden YouTube-Kanal. Der YouTube-Kanal heißt auch einfach AquaOwner Aquarium Talk und da könnt ihr eine Mitgliedschaft abschließen, bei der ihr monatlich einen winzig kleinen Betrag an mich sozusagen spendet für die Arbeit, die dieser Podcast hier jede Woche macht. Das unterstützt mich sehr und das hilft mir sehr bei der Aufrechterhaltung dieser Arbeit und ich würde mich super, super, super darüber freuen, wenn einige von euch das in Erwägung ziehen würden. Und jetzt sage ich, bis zur nächsten Folge.